Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Na, Langeweile am Dienstagabend? Fernsehprogramm gibt nichts her. Die Freundin und der Freund nackt ausgezogen, aber ist nicht mehr so sexy wie früher. Wir haben Abhilfe.
Okay, also wenn wir jetzt schon eine Alternative zu Sex sind. Also ich meine, ich fühle mich geehrt.
Findest du, wir stapeln wieder zu hoch? Oder ich?
Nee, also wie gesagt, hey, gerne her mit Feedback.
Man kann nicht hoch genug stapeln, wenn du mich fragst.
Ey, du. Also wenn das schon mal jemand gemacht hat, dann her damit. Ich würde es gerne wissen.
Du meinst jetzt hier den Podcast hören anstelle von Sex?
Ja.
Ich gehe davon aus, dass das regelmäßig Leute tun. Das sind einfach mal die richtigen Prioritäten. Also was soll das?
Vielleicht auch parallel.
Vielleicht auch parallel. Das wäre allerdings, das würde ich auch mal gerne hören, ob das, ob da einige gibt, die so, die unseren Podcast im Hintergrund laufen lassen, weil wir so stimulierende Stimmen haben.
Ja, finde ich schon lustig.
Okay, dann setzt euch mal jetzt auf die Bassbox rauf und wir loten euch mal hier durchs Programm.
Oh Gott. Schön.
Yay.
Gab's doch bei Private Parts. Hast du Private Parts gesehen?
Nee.
Das ist ja der Film über Howard Stern.
Ja.
Und da ist auch eine Stelle, wo er aus seiner Radiosendung, aus seiner Live-Sendung eine Frau zum Orgasmus gebracht hat, indem er sie dazu gebracht hat, sich auf ihre Box zu setzen. Mhm. Und dann so dröhnende Geräusche von sich gab, bis sie dann gekommen ist und er.
Okay.
Aber eine ziemlich legendäre Szene. Ja, das sollten wir auch mal versuchen.
Ja, live wird das ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, wir sitzen hier mit Kopfhörern.
Naja, aber hier so. Halt Bass aufdrehen so, muss den Sound halt, muss den Bass aufdrehen und dann probieren wir das mal. Und da wir emanzipiert sind, ist uns auch egal, ob das Jungs oder Mädchen sind. Ja, wir bringen euch alle zum Kommen.
Genau.
Alle.
Oh Gott. Ja, wenn wir jetzt den Anspruch haben, dann oje, oje.
Naja, den intellektuellen Anspruch haben wir auf jeden Fall jetzt hier, haben wir begraben.
Ja.
Die haben schon wieder abgeschaltet, diejenigen, die hier reinschalten und denken so, die kriegen ja voll den anspruchsvollen Stoff.
Ja, nee, das natürlich nicht, aber ich glaube, wir sind da irgendwo zwischendrin. Das ist ja wahrscheinlich noch ein breites Feld.
Also du würdest schon sagen, dass wir in den intellektuellen Bereich reinlunzen, ja?
Hin und wieder.
Jetzt aber.
Hey, hallo, wenn
ich
wir
das
wenn
Bild,
wir
hier dass so wir Proletarier-Podcast sind seit 3 Jahren und jetzt,
Digga, wenn
jetzt
wir hier, so
ich hier ganz neu sein.
Gäste wie Otto und Jan und so Leute da haben, die schon sehr Arthouse-affin sind, dann
Otto und Jan sind jetzt hier die Feuilleton-Fraktion. Ja,
ja, natürlich. Sie repräsentieren unsere intellektuellen Co-Hosts.
Wer ist die andere Seite der Fahnenstange von den Gästen?
Das darfst du jetzt benennen.
Na, du hast doch angefangen hier zu selektieren und die so in Schubladen zu packen.
Selektieren.
Musst du jetzt auch mal sagen, okay, wer ist jetzt hier, wer ist fürs Proletariat zuständig, für das einfache Volk?
Jetzt muss man erstmal etablieren, was so die Filme fürs einfache Volk sind.
Also du gehst da hundertprozentig nach der Filmauswahl, ne?
Ja, schon so ein bisschen, ne? Hundertprozentig weiß ich nicht, aber klar sagt es eine Menge über einen aus.
Dann wäre es wahrscheinlich Hakan. Wenn ich es mir recht überlege.
Weil nur Mainstream und möglichst sinnfrei.
Ja, meistens mainstreamig, ab und zu natürlich, der hat ja auch, also der hat ja über diesen einen deutschen Film geredet, wo es um diesen Religionsmord ging, an diesem Mädchen. Mhm. Das war dann schon untypisch für ihn. Ansonsten sind es ja eher so bekannte Stoffe und Blockbuster und so und ja. Halt viel Action. Action-Kram. Auf jeden Fall nicht das, was, also Otto hat die wahrscheinlich auch alle gesehen, aber Otto hat ja alle Filme dieser Welt gesehen insofern.
Alle? Ja.
Ja.
Okay, haben wir gleich mal Hakan gedisst zum Einstieg.
Nee, Schön. Gar nicht gedisst. Nee? Hakan ist halt so my man. Der ist halt so einer von uns. Einer von den Atzen.
Okay.
Der sich auch nicht zu schade ist, mal ein Mikrofon zu gestehen, wenn er mal jemanden heiß findet auf der Leinwand. Ja, das kann man ja auch mal. Darf man auch nicht mehr sagen. Hakan scheißt da voll drauf.
Ja, stimmt. Das ist natürlich heutzutage ein bisschen schwierig geworden, ja.
Ja, wird man gleich verklagt hier von Sharon Stone, wenn man da was sagt. Mhm. Da, hier, dieser Berliner Podcast. Die machen wir fertig.
Ja, genau. Oh Gott. Okay, das heißt, du schreibst dir selber auch eher so die einfache Kost zu. Ich dachte, das ist immer so mein Job.
Nee, also filmisch gesehen, also ich würde halt eher den Typen so in kategorisieren, nicht jetzt die Filmauswahl, die jemand mitbringt. Also, nur weil einer jetzt Arthouse-Filme guckt, ist da für mich nicht automatisch jetzt intellektuell überlegen, jemand, der halt lieber Action-Kost guckt. Also das ist
nee,
für mich,
das meinte ich damit aber auch nicht. Aber ich meine, woran machst du das dann fest, wenn du sagst, würdest du eher den Typen angucken?
Also vom Typ, also du merkst ja schon, Otto hat da ein Bücherregal.
Ach so. Und das heißt, die Auswahl der Bücher, die man zu Hause stehen hat, die gibt einen Aufschluss darüber, aber die Filme, die man sich anguckt, nicht.
Zum Beispiel.
Das ist paradox, Guess.
Nein, weil Lesen ist natürlich noch ein anderes Level, als sich von Fernseher zu packen oder Filme zu gucken.
Mhm.
Lesen ist was für Schnösel. Deswegen lese ich nicht.
Ist klar. Oh Gott.
Okay, this conversation took a weirdly wonderful turn.
Ja, please elaborate.
Verstehst du jetzt? Hast du jetzt so ein bisschen Einblick in meine Denkweise?
Deswegen liest du nicht. Dabei hast du hier schon öfter mal über einen Film gesprochen, wo du dann gesagt hast, ja, du hast auch das Buch schon
ab und zu, ja,
mal gelesen.
Das waren meine intellektuellen Zeiten, aber die sind
ja
lange vorbei.
Die sind schon vorbei, ja. Okay.
Also es ist ganz einfach. Otto sitzt halt vor einem Bücherregal beim Bash. Dadurch ist er natürlich automatisch schlauer als Hoffi, wo kein einziges Buch zu sehen ist, weit und breit.
Wie wäre das, wenn man das jetzt über die Klamotte macht? Also das wärst du dann auch ähnlich beeindruckt, wenn jetzt da einer im Anzug sitzt?
Wer mit Anzug?
Hakan.
Hakan mit Anzug wirkt wahrscheinlich wie ein...
Jetzt bin ich gespannt.
Wie ein Hamburg-Mannheimer-Vertreter, der mir gerade irgendwie...
Witzig, ich habe auch sofort an Versicherungsvertreter gedacht. Das ist ja, okay, jetzt haben wir wirklich Hakan gedisst. Alter.
Jetzt haben wir wirklich gedisst. Aber ich glaube, wenn er sich da mit dem Anzug hinsetzen würde, würde ich eher denken, okay, was wollen Sie mir denn anbieten?
Wir kaufen nichts.
Was darf es denn sein? Ja.
Okay. Nein, aber ich meine, also wenn du danach gehst, das ist ja dann voll dieses Wolfgang M. Schmidt-Konzept. So, ich mache optisch schon mal einen und mit der Kulisse einen auf intellektuell, also gehen gleich mal 80% der Leute davon aus, dass ich es auch bin.
Nee, ja, aber der ist, glaube ich, also der ist, also eins muss man ihm lassen, er wirkt auf mich sehr authentisch. Also er wirkt nicht so, dass er diese Show abzieht da vor der Kamera. Weil es gibt ja so Making-of bei YouTube, also nicht so Making-of, sondern halt so eine Art Doku, wo halt so ein bisschen auf sein Leben eingegangen wird.
Ja, habe ich auch mal gesehen.
Und der lief halt privat, lief der halt vor Ewigkeiten, bevor er überhaupt diesen Podcast gemacht hat und bevor er irgendwie auf YouTube diesen Kanal hatte, lief der halt auch nur mit Anzügen rum.
Nee,
und so.
Also
halt so,
ich bin da voll bei dir, dass der selber sich für intellektuell hält, das steht außer Frage.
Ob es dann ist die Frage.
Das ist eben eine ganz andere Frage.
Ja gut, also einige Leute halten ihn auf jeden Fall dafür insofern.
Ja, und ich glaube aber eben, also auch wenn er das nicht bewusst macht, aber ich glaube eben, die Art, wie er es aufzieht, begünstigt das halt, dass man das denkt, dass der so wahnsinnig intellektuell ist.
Ja, ja, klar. Das begünstigt das Ganze. Aber das ist ja auch die ganze Art und wie er sich gibt und nicht nur der Anzug alleine. Weil wie gesagt, also bei manchen wirkt ein Anzug halt wie ein Versicherungsvertreter und bei anderen wertet das Ganze auf. Andere sehen mit einem Anzug super stylisch aus. Weißt du, nur weil du jetzt einen Anzug trägst, heißt nicht, dass du automatisch aussiehst wie James Bond, sondern das ist halt alles eine Typfrage.
Naja, muss man tragen können, sowieso.
Muss man tragen können, genau. Ist alles so eine, alles eine Typfrage. Wie du gesagt hast, Strickjacke, ja. Manche sehen mit einer Strickjacke aus wie ein Rentner und andere sehen mit einer Strickjacke halt cool aus.
Wie ein Hipster, ja.
Ja. Du kamst ja auch gleich mit so einer Cardigan-Strickjacke, diese dicken, die finde ich ja auch gut. Die mag ich ja auch selber. Aber Paul Dano hat halt in dem Film, über den ich geredet habe, der trägt halt diese dünnen, weißt du?
Ja, das ist trotzdem ein Cardigan.
Diese ganz dünnen Strickjacken mit diesen Knöpfen, die meistens so irgendwie türkis sind oder lila oder so in so einer ganz grellen Farbe. Das trägt keiner unter 70, Alter.
Okay, ich sehe tendenziell nicht so viele Rentner in Türkis. Das ist doch eher immer so beige oder sowas.
Muss man jetzt auch wieder drüber nachdenken.
Hast du das noch nie erlebt, dass du irgendwo an einer Autobahnraststelle, dann kommt so ein Bus an von irgendeiner Kaffeefahrt und dann steigt eine Horde Rentner aus und gefühlt ist es voll die beige Armee.
Ja, das stimmt. Beige ist so die Rentnerfarbe.
Ja.
Aber ich meine, jetzt kommt mal eine ganz neue Generation von Rentnern, nämlich unsere Generation.
Die tragen dann Türkis.
Nee, die tragen dann logischerweise auch, die laufen wahrscheinlich auch mit Stussy-T-Shirt rum und weiß nicht, und Sneakern, weil das ist ja eine Generation, die nicht irgendwie in den 50ern jung war oder in den 60ern, sondern es ist eine Generation, die in den 90ern teilweise jung war. Insofern wird das halt, nee, klamottenmäßig wird das definitiv eine andere Liga.
Aber die tragen ja jetzt, heutzutage tragen ja Rentner nicht das, was sie, als sie jung waren, in den 60ern oder 70ern getragen wurde. Oder hast du schon mal irgendwelche hier in Schlaghosen und Hippie-Outfit gesehen?
Nein, aber es ist generationsbedingt. Also wenn einer jetzt wenn einer in den 70ern schon 50 war und ist jetzt Rentner, dann wird er nicht die gleichen Klamotten tragen wie einer, der heute jetzt 50 ist.
Wenn einer in den 70ern 50 war, dann ist er jetzt bestimmt kein Rentner mehr, Alter.
Wieso? Der ist dann 100 nach meiner Berechnung.
Ja, eben. Also
das, wo ist das Problem? Mit 100 bist du nicht mehr Rentner?
Wahrscheinlich schon, siehste? Aber da muss er erstmal noch einige finden, die überhaupt noch leben, Alter.
Ja, dann ist es eben alter Rentner. Also ich sehe immer mehr hier, die mit 92, 94, 105 sterben so. Also ist ja die Lebenserwartung ist ja ein bisschen hoch geworden insofern.
Ja, steigt ja leider immer noch.
Ja, Corona wollte ein bisschen damit dezimieren, aber insgesamt ist es trotzdem hoch geblieben.
Ja. Okay, also keine Ahnung, wie wir jetzt da gelandet sind. Eigentlich wollen wir auch noch über Filme und Serien sprechen.
Eigentlich wollen wir das, ja.
Ja.
Wollen wir das wirklich?
Ich will.
Ja, komm. Naja, dann, wenn du willst, dann machen wir das auch.
Du hast lieber Bock, über Rentner zu sprechen. Können wir auch machen. Also,
aber ich habe auch kein Problem mit dir, so über andere Dinge zu reden, mal so im Privaten dich ein bisschen, ja, damit ich beim nächsten Quiz besser abschneide. Weil das heißt, welche
Biermarke
Farbe bevorzugt Lee als Schlafanzughose nachts so? Und dann, wie gesagt, stehe ich da und habe keine Ahnung, so, obwohl ich mit dir dreimal die Woche diesen Podcast aufnehme.
Ja, ne, ich bin nicht so der Schlafanzug-Typ.
Aha.
Aha,
wie Gott ihn schuf.
Erste wertvolle Info. Ich schlafe halt in Unterwäsche.
Ach so, in Unterwäsche. Und jetzt kommt's. Frauenunterwäsche. Mhm. Skandalös.
Das stelle ich mir sehr unbequem vor.
Ja, ist wirklich unbequem.
Ach, hast du schon ausprobiert?
Nee, ausprobiert habe ich es nicht, aber ich kann mir vorstellen, weil Frauenunterwäsche ist ja generell unbequem, wenn ich so Frauen halt Glauben schenken darf, die das gesagt haben.
Ja, aber nicht jede. Also nicht jede Unterwäsche für Frauen ist unbequem.
Also grundsätzlich weiß ich von Frauen, dass ohne BH immer bequemer ist als mit BH. Da geht's ja schon los. Und das ist ja nur die Grundausstattung.
Das kommt, glaube ich, auch sehr auf die Frau an.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Naja, je nachdem, mit wie viel Gepäck du da unterwegs bist, ist so ein BH ja schon auch eine Entlastung.
Na gut, von der Warte muss ich da nochmal nachfragen, wie die Größe ist da drunter. Entschuldigung, ich mache da gerade eine Statistik.
Ja, genau. Wir haben 100 Leute gefragt.
So, jetzt wisst ihr auch, was wir anhaben, wenn wir schlafen.
Also nee, bei dir zumindest. Von dir wissen wir es noch nicht.
Ja, ich bin oldschool. Ich trage tatsächlich eine Pyjama-Hose.
Ach.
Ja. Also ich habe diese oldschool gestreiften Pyjama-Hosen.
Okay.
Aber das Oberteil schmeiße ich immer weg dazu. Mhm. Das finde ich wieder dumm.
Und was trägst du dann oben rum?
Ein T-Shirt.
Mhm. Ja, okay. Muss gestehen,
das ist mein Outfit.
Hatte ich auch schon mal, aber dann eher, um so an einem Sonntag irgendwie abzuhängen, als jetzt, um wirklich damit zu pennen. Ich finde sowieso, in irgendwas Langem, also in langen Hosen zu pennen, finde ich voll unbequem. Genauso wie mit Socken schlafen, Alter. Es gibt ja Leute, die pennen mit Socken, Alter.
Ja, soll es geben. Du tust jetzt so, als wäre das jetzt so überunüblich.
Ey, mit Socken pennen ist, tut mir leid, das kriege ich nicht in meinen Kopf. Wie geht das?
Aber es gibt halt Leute, die haben extrem kalte Füße von der Veranlagung. Und deswegen ist es mit den Socken, haben die halt wärmere Füße. So, das ist halt auch teilweise, ich hatte auch eine Freundin, die hat immer mit Socken gepennt, weil die halt immer überkalte Füße hatte. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen praktisch veranlagt.
Ja. Also okay, mir fehlt da halt das Freiheitsgefühl.
Okay, bei mir ist also wenn ich kurze Hosen anhabe, wenn es jetzt Hochsommer ist, wenn es wirklich warm ist, dann geht das auch, aber ansonsten fehlt mir da irgendwie was. Also ich fühle mich dann da, weiß nicht, mir dann irgendwie zu frisch. Braucht dann schon eine lange Hose beim Schlafen.
Okay. Ja, gut, wobei das hat natürlich dann wahrscheinlich auch eine Menge damit zu tun, welche Temperatur du in deinem Schlafzimmer hast.
Da hält sich nicht. Also eigentlich ist es der kälteste Raum in der Wohnung, weil das Schlafzimmer eigentlich immer recht frisch ist bei mir.
Ist ja tendenziell auch gesund.
Ja.
Aber klar, wenn du dann mit einer Lady mit kalten Füßen ankommst, ist es natürlich
oder halt mit kurzen Hosen, genau, ist dann wahrscheinlich doch cooler, wenn du dann eine normale Pyjama-Hose trägst. Weiß nicht, ja, vielleicht hängt das alles ein bisschen zusammen. So, jetzt wisst ihr aber von uns beiden, was wir tragen. Wenn ihr dann beim Quiz gefragt werdet, so, wie gut kennt ihr Lee und Guess? Wie gut habt ihr hier hingehört? Mhm. Wofür hat Lee Brombeeren gepflückt an der Autobahn mit einem orangen Overall? Was hat er gemacht?
Brombeeren gepflückt, Alter. Das wäre so ein bescheuerter Job.
Beim Quiz wisst ihr Bescheid.
Okay, ja, geil.
Ach, ja, ich habe ja gestern noch aufgelegt und der Supermarkt war noch auf, da auf dem Hof in der Kulturbrauerei. Mhm. Der hat da bis 0 Uhr auf und da ist mein Co-DJ ist da losgegangen und meinte, ich hole mal was zum Snacken. Und ich dachte, okay, der bringt jetzt hier irgendwie Chips oder so. Mhm. Und der kam dann original mit Himbeeren zurück. So. Dann so eine
Aber ist doch geil zum Snacken.
Hat dann so ein Plastikding mit Himbeeren. Ja, ich habe es nur nicht erwartet, so, dass er da auf jeden Fall Himbeeren als DJ-Pult steht. Normalerweise kommt er immer so mit Junkfood.
Hm. Wobei, kann natürlich auch ein bisschen doof sein, wenn die irgendwie super reif sind oder so. Und dann hast du halt irgendwie Sauerei an den Fingern. Was ja beim Auflegen dann nicht unbedingt förderlich ist.
Ja.
Und ich habe bei Himbeeren immer das Problem, ich schaff's immer, mir diese Mini-Kerne zwischen die Zähne zu rammen.
Ach so. Okay, die sind ja wirklich mini.
Und dann habe ich halt echt noch lange was von. Mhm. Das kann dann eher nerven. Aber rein geschmacklich, Himbeeren, super.
Ja, da musst du Pfirsich essen. Da ist die Chance ja klein, dass du dir den Kern da zwischen die Zähne rammst.
Das wird schwierig, ja.
Da musst du schon...
Aber du weißt, was ich meine, ne? Diese kleinen...
Ja, diese Mini-Dinger, ja. Ja, die merke ich eigentlich gar nicht, ja. Aber klar, die gibt's.
Ja.
Ich finde ja, ich finde ja ganz eklig, finde ich diese, also was heißt eklig, aber diese Kiwi-Kerne.
Was?
Also da sind ja auch so ganz leichte Kerne drin, so. Die spuckt man ja nicht aus und die sortiert man ja nicht aus, die isst du ja mit.
Ja, aber die spürt man wiederum gar nicht.
Nee, aber ich finde diesen, weiß nicht, ich finde dieses Gefühl so, also nicht jetzt vom Geschmack, sondern dieses Gefühl im Mund von diesen Kiwi-Kernen finde ich ein bisschen eklig. Obwohl ich Kiwis an sich mag.
Aha. Ist mir noch nie aufgefallen, dass die Kerne da eine andere Konsistenz haben als der Rest.
Ich habe da so ein Flashback an einen Schwimmbadbesuch, wo ich so einen Schluck aus meiner warmen Cola genommen habe, als ich in der Sonne lag und dann gemerkt habe, dass da 400 Ameisen reingekrochen sind in die Cola-Dose und ich die, ich da gerade einen kräftigen Schluck von genommen habe und dann lege ich die Dose ab und sehe so diese Ameisen da rauskommen. So, ich glaube, das ist das Gefühl, wenn ich so ein Kiwi esse, das ist so ein ähnliches viel.
Klingt ja nach einem harten Trauma.
Ja. Die Ameisen haben mich traumatisiert.
Ja, wobei stelle ich mir schon sehr nasty vor, weil man das ja auch nicht weiß, ne?
Ja, ja.
Du gehst ja nicht davon aus und dann.
Aber da gibt's den einen oder anderen, hätte wahrscheinlich gekotzt. Ich habe halt doof geguckt und dachte so, okay, bisschen Fleischbeilage. Was soll's?
Kann also, nicht schaden.
Ich bin dann so eher so der Typ, so, ja gut, ich werde schon nicht sterben davon.
Mhm. Cola mit Protein. Schön.
Kurz überlegt, drehe ich die Cola weiter? Ah, na. Ich hole mir eine neue.
Ja. Da musstest du noch überlegen.
Okay. Ja, arme Jugend und so, ja. Nicht so viel Geld. Da überlegst du dir dreimal, ob du dir noch eine neue Cola kaufst. Da musst du nachdenken drüber.
Aber Hauptsache ins Schwimmbad.
Hauptsache ins Schwimmbad. Jetzt aber Überleitung zum ersten Film.
Jetzt doch, ja?
Ja, jetzt doch, nach dem Anfang der Flanke. Reicht jetzt. Jetzt wissen die Leute sogar, was wir nachts tragen. Insofern können wir jetzt den Film überleiten und können wir darüber reden. Also alle Intellektuellen können gerne zu diesem Kapitel springen, was ich ja auch immer setze, für diejenigen, die sich nicht interessieren für den Anfang. Das wäre ja auch mal interessant zu wissen.
Die Anti-Toms.
Seid ihr dann, wenn ihr das Gegenteil von Tom seid, springt ihr dann wirklich so zu den Filmrezensionen und
wäre echt mal interessant zu wissen.
Das habe ich bisher, ja genau, das würde ich auch mal gerne wissen, ob einer diesen Anfangsteil irgendwie skippt und sagt so, ja, interessiert mich doch nicht, was die Typen privat machen, ich kann die doch nicht.
Ja, und es wäre generell mal interessant zu wissen, wie viele Leute überhaupt diese Kapitel nutzen, in der Form, wie wir sie anbieten.
Gute Frage. Ja. Hört ihr da selektiv in Filme rein? Ich meine, von ein paar Leuten weiß ich es ja. Die sonst irgendwie zeitlich eingeschränkt sind.
Wir uns das ja schenken mit den Kapiteln.
Sonst könnten wir uns das schenken, richtig. Da brauchen wir keine Kapitel mehr setzen. Ist so richtig, ja. Weil ich meine, eure Podcatcher merken sich ja eh, wo ihr stehen geblieben seid. Insofern ändert ja nichts.
Ja, eben.
Okay. Dienstagsepisode, ich fange an. 1974, großer Regisseur, Marty Scorsese. Alice Doesn't Live Here Anymore heißt der Film. Alice lebt hier nicht mehr. Das ist der Film, den er nach Mean Streets gedreht hat. Und das ist der Film, den er vor Taxi Driver gedreht hat.
Mhm.
Insofern sehr abgefahren, dass er hier so ein feministisches Machwerk hinlegt. Weil die Hauptdarstellerin Ellen Burstyn, die wir auch hier bei, wie heißt der Aronofsky-Film? Da ist wieder Blackout-Phase.
Ach so, mit Requiem
for a Dream.
Requiem for a Dream, ja.
Die wir in Requiem for a Dream gesehen haben, das ist die ältere Dame, die da so ein bisschen trippy unterwegs war. Die wurde nämlich, nachdem sie besetzt war, wurde sie gefragt, wen sich denn als Regisseur vorstellen kann. Und die hat ihren Kumpel Francis Ford Coppola angerufen und hat gefragt, kennst du jemanden, der jung ist und super talentiert und so ein bisschen motiviert und Bock hat, diesen Film zu inszenieren? Und Francis Ford Coppola hat Marty empfohlen. Und dann haben Marty und Alan Burstyn telefoniert und Alan Burstyn meinte, ich habe mir Hexenkessel angeguckt, Mean Streets, und du hast einen mega guten Film inszeniert, aber da ist kaum eine Frau zu sehen.
Mhm.
Und hier haben wir einen Film, wo Frauen halt im Zentrum stehen und wo eine Frau halt die Hauptrolle spielt und durch diesen ganzen Film führt, traust du dir das zu, dich so in das Mindset von Frauen zu versetzen und diesen Film zu inszenieren? Und da hat Marty Scorsese wohl geantwortet, bisher habe ich zwar keine Ahnung von Frauen, aber ich kann es lernen. Und das fand Ellen Burstyn wohl so sympathisch, dass sie gesagt hat, er ist der Regisseur von diesem Film. Die hat dann maßgeblich auch sich eingesetzt, dass er auch den Film inszeniert. Also die hatte da wirklich Freiheiten vom Studio, dass sie gesagt haben, auf wen hast du Bock?
Okay, wie cool. War die so eine große Nummer zu dem Zeitpunkt?
Ja, die hatte schon ein paar größeren Filme mitgespielt, definitiv. Also die war eine größere Nummer als Scorsese selbst.
Ja gut, das war ja wirklich sehr in seinen Anfängen.
Ja, klar. 100 Pro. Hast du den gesehen?
Ja, du bist ein Spaßvogel, Alter.
Was denn jetzt?
Naja, weil du, also zum einen weißt du, dass ich den noch nicht kenne. Also zumindest, da haben wir mal drüber gesprochen, weil es ja darum ging.
Das habe ich vorhin vergessen, okay.
Ja, ja, weil ich habe ja hier so nach und nach die Scorsese-Filme gebracht, die ich noch nicht kenne.
Mhm.
Oder respektive auch die ich vor so langem gesehen habe, dass ich nichts mehr drüber weiß. Die habe ich ja jetzt immer wieder mal so gebracht. Und das wäre einer von den, ja, den hätte ich halt auch irgendwann gebracht. Weil so viele sind es ja nicht mehr. Also ich habe jetzt mal seine ganzen, hier hat er auch viele so Musikdokus und so ein Kram gemacht, ne?
Ja.
Also ein paar. Die habe ich da jetzt mal rausgelassen, aber so von seinen anderen Feature-Filmen wollte ich ja alle mal gesehen haben und der fehlt mir noch.
Ah, ja gut, ich weiß ja nicht, ob das bei dir hier so eine richtige Serie ist, dass du jetzt sagst, so, also du sagst
ja nicht öfter, chronologisch,
ja,
das sowieso nicht.
Weil du sagst ja öfter mal bei Regisseuren, ja, ich finde es interessant, mal so die Filme von denen zu gucken, die ich halt noch nicht kenne, deswegen habe ich mir jetzt mal den Film von dem und dem angeguckt und so.
Ja, aber bei ihm habe ich schon ganz klar die Absicht, alles zu sehen.
Ah, schon der Ansatz.
Ja, ja, auf jeden.
Okay, krass.
Ja. Und deswegen von den frühen, also ich habe dann ja mal hier seine, diese Doku, die er mit seinen Eltern gemacht hat.
Ja, ja.
Die habe ich ja mal gebracht.
Die kam auch danach. Hm.
Naja, eben. Und was kam dann? War Boxcar Bertha, war auch...
Boxcar Bertha war sein Feature-Debüt.
Genau. Den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Mhm. Und dann kam ja der, ne?
Dann kam der, ja. Richtig.
Oder nee, nach Mean Streets kam Mean Streets der. Genau. Mean Streets kenne ich. Wobei eben, das wäre auch so ein Kandidat für, müsste ich eigentlich mal wieder gucken.
Den haben wir ja nächsten Monat als Auftragsfilm.
Ach so, ja, perfekt.
Also das passt ja gut ins Muster.
Ja, sehr gut. Aber nee, eben, der fehlt mir noch.
Okay. Aber mir fehlt noch Boxcar Bertha. Vielleicht können wir uns da absprechen.
Okay, ja, dann sag ich Bescheid.
Weil den habe ich nicht gesehen, insofern kenne ich sein Debüt auch nicht. Im Gegensatz zu Alice Doesn't Live Here Anymore, weil das ist tatsächlich ein Rewatch.
Das wird ja immer dramatischer.
Aber ja, Boxcar Bertha, können wir uns da ein bisschen absprechen.
Okay, hast du da einen konkreten Anlass, den nochmal zu gucken?
Nee. Also war halt auf meiner Badewannenliste, auf meiner aktuellen. Obwohl ich wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass ich den schon mal gesehen habe im Jahre 2009. Weil ich habe mir eine Zeit lang, um 2009 habe ich mir so vermeintliche Klassiker-Filme, die im Oscar-Rennen waren, habe ich mir immer wieder von Classic Dave dann ausgeliehen. Mhm. Und habe die geguckt. Das war so die Zeit, wo ich 3 Tage des Condor gesehen habe und so diese großen Filme, die ich gesehen haben muss.
Ja, okay.
Und da war der hier dabei, aber ich habe es tatsächlich vergessen, dass ich den gesehen habe. Das war ich ganz abgefahren. Ich habe dann gesehen, dass ich den gelockt habe. Und der war wohl dabei. Also der ist nicht besonders haften geblieben, weil hättest du mich jetzt vor der Sichtung hier gefragt, ob ich die kenne, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, habe ich nie gesehen.
Ja, hat er anscheinend auch keinen großen Eindruck hinterlassen, aber er war im Oscar-Rennen offenbar.
Er war insofern im Oscar-Rennen, dass sie nominiert war und auch den Oscar gekriegt hat. Also Aaron Burstyn hat für Alice Doesn't Live Here Anymore den Oscar erhalten.
Okay.
Mhm. Und sie spielt hier eine 35-jährige Hausfrau, die ist verheiratet und führt eine Beziehung mit einem sehr, sehr toxischen Ehemann, weil der ist auf jeden Fall sehr abweisend, bezeichnet sie halt so als Köchin und meckert übers Essen, dreht sich im Bett halt weg von ihr und so. Sie ist auf jeden Fall sehr unglücklich, weint sich in den Schlaf. Wer noch in diesem Haushalt wohnt, ist ihr 12-jähriger Sohn. Und das wird so ein bisschen, so wird der Film halt eingeführt, dass sie in dieser unglücklichen Beziehung lebt und kurz danach kriegt sie einen Anruf, dass es einen Autounfall gab und der Ehemann ums Leben gekommen ist.
Mhm.
Der ist praktisch dann tot, ist out of the picture. Und das nutzt unsere Dame, wo ich mir jetzt nicht mal aufgeschrieben habe, wie der Rollenname ist.
Na, Alice wahrscheinlich, oder?
Ach ja, Alice, ja klar. Das war klug.
Habe ich jetzt mal im Bild geraten.
Der Wild Guess.
Das wäre jetzt ein Plot-Twist gewesen, Alter, wenn sie gar nicht Alice ist.
Alter, abgefahren. Natürlich ist es Alice, ja. Ellen Burstyn als Alice nutzt dann die Chance und will ihre Karriere als Sängerin wieder aufgreifen. Denn die allererste Szene in dem Film zeigt sie als kleines Mädchen, wie sie in so einer Art Somewhere Over the Rainbow Musikvideo, also wirklich so wie bei Zauberer von Oz, über diese Brücke geht, alles so ein bisschen rot getaucht. Das heißt, die hatte mal so eine kleine Kinderfilmkarriere, wo sie so ein bisschen Lied getrellert hat, was damals einigermaßen Hit war.
Ach, okay.
Mhm. Aber es ist nie zu dieser großen Sängerin-Karriere geworden und sie verfolgt aber diesen Traum noch und zieht dann mit ihrem Sohn los durch Kalifornien, um praktisch diese Chance nochmal zu ergreifen, Sängerin zu werden.
Okay.
Er landet dann in so einer Kleinstadt in Kalifornien.
Warte mal kurz, der Film startet aber auch schon in Kalifornien?
Ja, ja.
Okay.
Also das ist irgendein Kaff so, wo die beiden vorher gelebt haben und sie fährt dann Richtung L.A., um dann irgendwie in Kalifornien, also um dann in L.A. Fuß zu fassen und da irgendwie als Sängerin zu arbeiten, ist aber vorher schon in einer Kleinstadt irgendwie gestrandet und sucht da einen Job.
Ey, ich frage jetzt nur, weil Scorsese ja tendenziell gerne in New York dreht.
Ja, ja, mit New York hat der Film absolut gar nichts zu tun. Also der hat hier mehrere Stationen im Laufe des Films, aber das ist alles eher so die andere Seite.
Mhm.
In dieser Kleinstadt bewirbt sich in verschiedenen Bars, wird aber von den Barbesitzern entweder halt abgeschmettert von wegen so, ja, wir brauchen keine Sängerin oder wir haben kein Geld, weil es ist halt wirklich, also so gut wie gar keine Laufkundschaft da, hängen halt irgendwie 3-4 Gestalten rum und so und sie versucht halt irgendwie einen Job in einer Bar zu kriegen, wo halt ein Piano steht. In manchen Bars hast du kein Klavier und ja, läuft alles nicht so gut, wie sie sich vorstellt. Dann kriegt sie letztendlich einen Job wirklich in einer Bar, wo sie dann singen kann. Aber sind halt alles Proleten an der Bar, die das auch nicht so richtig zu schätzen wissen. Und da lernt sie dann einen jungen Mann kennen, der ist halt in seiner Rolle 27, das heißt knapp 5 bis 10, also so circa 8 Jahre jünger als sie. Der wird gespielt von Harvey Keitel, mit dem ja Marty Scorsese auch später noch ein paar Filme drehen sollte.
Ja.
Und der zeigt sich ebenfalls irgendwann, obwohl er am Anfang sehr charmant ist und witzig, zeigt der sich auch irgendwann von einer sehr hässlichen Seite und ist zudem auch verheiratet, was sie nicht wusste, nachdem sie sich ein bisschen auf ihn eingelassen hat. Also flüchtet sie erneut mit ihrem Sohn im Gepäck und dann landen sie in Tucson, Arizona.
Ja.
Und auch da versucht sie wieder als Sängerin durchzugreifen, wird aber nichts, sondern sie bekommt einen Job als Kellnerin in einem Diner.
Mhm.
Und das ist so die Prämisse, dass jetzt dieser Struggle gezeigt wird von dieser Mit-30erin in diesem Diner, die hat versucht, irgendwie ihre Karriere am Laufen zu halten, aber dann letztendlich in so einem Diner bei so einem Scheißjob arbeitet und sich da versucht durchzubeißen und zudem noch alleinerziehende Mutter von einem Kind ist, was im Jahre 74 jetzt auch nicht so typisch ist. Und erst recht, dass ein Film sowas ins Zentrum rückt und sowas zeigt, ist eigentlich auch sehr, sehr untypisch.
Mhm.
Und was sehr unterhaltsam ist, ist die Chemie zwischen ihr und ihrem Sohn. Weil du musst es so vorstellen, dieser 12-jährige Bursche ist halt sehr naseweiß. Das ist halt so ein sehr schlagfertiger Typ. Also die fragt an einer Stelle so, how did I get such a smart ass kid? Und seine Antwort ist halt so, you got pregnant. Weißt du, oder wenn die dann, okay, wenn die dann halt so flüchten und losfahren, so sagt halt nach einer Minute so, are we there yet, are we there yet? Weißt du, so vom Beifahrersitz. Das heißt, es ist so einer, der manche Zuschauer vielleicht nerven kann, aber der grundsätzlich schon sehr, sehr smart ist und schlagfertig und so. Und er akzeptiert auch ihre Liebeleien nicht und so, weil er halt merkt, dass das Arschlöcher sind. Und die Mutter lässt sich halt trotzdem auf diese fiesen Typen ein, die am Anfang halt sich natürlich von der guten Seite zeigen, aber dann irgendwie ihre gewaltvolle Seite zeigen. Der Typ, der dann vielleicht im positiven Licht scheinen könnte als Partner von Alice, wird gespielt von Kris Kristofferson.
Ach.
Und das Cover von Alice Doesn't Live Here Anymore sieht halt aus wie die übelste Liebesschnulze, weil du siehst Kris Kristofferson und Alan Burstyn, wie sie sich halt zum Arm und so in die Augen gucken.
Ja, ich erinnere mich. Also schwarz-weiß, ne?
Schwarz-weiß, so, ja. Genau. Ja. Das ist das Cover von dem Film.
Okay, er ist Kris Kristofferson.
Und Kris Kristofferson kommt halt bei dem Film von 1:52, taucht er zum ersten Mal auf nach 1:10.
Okay.
Also du siehst ihn vorher nicht.
Ja.
Der ist halt wirklich die zentrale männliche Hauptrolle in dem Film, wenn du es so mal nennen darfst. Aber bis 1:10 sehen wir diesen Struggle von ihr, was ich jetzt gerade erzählt habe, bevor Kris Kristofferson überhaupt in the picture ist. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, okay. Ungewöhnlich.
Schon abgefahren. Jodie Foster taucht noch auf, die auch im nächsten Film für Scorsese vor der Kamera stehen sollte, als minderjährige Nutte bei Taxi Driver.
Mhm.
Die ist hier auch noch dabei. Die spielt dann in Tucson so ein Mädchen, mit der sich halt der Sohn von Alice so ein bisschen anfreundet. Und
was eine Besetzung,
ja. Ja, ist schon eine gute Besetzung. Und die Rolle von Alan Burstyn haben ein paar hochkarätige Schauspielerinnen abgelehnt vorher. Also Barbara Streisand wollte es nicht. Die hat tatsächlich begründet, dass sie gesagt hat, sie findet es unglaubwürdig, jemand zu spielen, der halt nicht so hundertprozentig geil singen kann, aber eine Sangeskarriere halt irgendwie mal hatte oder einen aufgreifen will. Also sie meinte, dass sie halt zu sehr Star ist in der Musikszene und eine zu krasse Sängerin, um eine strugglende Sängerin darzustellen.
Ja, aber finde ich eine faire Selbsteinschätzung.
Sie fand sich selber halt unglaubwürdig in der Rolle als strugglende Sängerin.
Ja, kann ich aber nachvollziehen, den Ansatz.
Ja. Shirley MacLaine hat noch abgelehnt. Und
krass.
Alan Burstyn ist dann geworden und das war ihre Oscar-Rolle. Dafür hat sie den Oscar bekommen.
Hm. Krasses Scheiß.
Ja, und ich habe diesen Film im Jahre 2009, als ich ihn gesehen habe, mit 3 Sternen gelockt.
Hä, das ist für dich echt ungewöhnlich, Alter, dass du einen Film vor über 10 Jahren gesehen hast und dich nicht mehr dran erinnern kannst, dass du den gesehen hast.
Ja, das ist wirklich, also als die Szene mit Harvey Keitel dann dazu kam,
ja,
wo er halt noch so in seinen jungen Jahren, wo seine Frau dann vor der Tür von Alice steht, weißt du, und er steht dann an der Tür und überrascht die beiden und hämmert halt an die Tür, dass sie aufmachen soll und so, weißt du, und die beiden sind total verängstigt im Haus. Da hat's geklingelt. Da dachte ich so, Alter, ich kenne das doch. Ich kenne auch diesen Moment, ich kenne auch diese Szene. Aber es ist wirklich ungewöhnlich, dass ich vergessen habe, dass ich den gesehen habe. Das ist nicht allzu lange her und dass ich auch noch vergessen habe, dass den überhaupt kannte. Ist schon sehr abgefahren.
Mhm.
Aber es ist gut so, dass ich den gerewatcht habe, weil diese 3 Sterne, die sind wirklich dünn. Also kann ich nicht verstehen, warum ich den so schlecht irgendwie bewertet habe, weil schlecht ist er definitiv nicht. Ich kann mir das so erklären, dass ich damals wohl, weiß nicht, ich bin da mit einem anderen Mindset reingegangen.
Mhm.
weil jetzt bin ich da vollkommen neutral rangegangen, habe mir halt dieses Frühwerk von Scorsese angeguckt und das ist halt dieses Drama um diese Frau. Und ich finde es halt cool, im Jahre 1974 in diesem männerdominierten Jahrzehnt halt in den 70ern, weißt du, von dem New Hollywood, wo du ständig diese irgendwie ambivalent männliche Charaktere hast in sämtlichen Filmen, da mal eine Frau ins Zentrum zu packen und mal ihren Leidensweg zu zeigen, ist schon ein geiler Move. Hm. Kann man schon sagen, so, davon gab es halt nicht viele damals.
Aber darüber hinaus klingt es halt schon sehr nach einem Film, den es danach wahrscheinlich tausendfach in anderen Variationen gab.
Ja. Aber er ist nicht so schnulzig, wie das Cover anmuten mag. Also.
Nee, es klingt eher nach so einem klassischen Drama.
Ja, ist ein Sozialdrama. Aber schon so mit leichten, witzigen Untertönen. Alleine schon die Chemie zwischen ihr und dem Sohn.
Ach so, ja.
Sorgt halt schon für den einen oder anderen Lacher. So. Also.
Okay.
Weil die beiden sind schon recht herzhaft zusammen, so. Also sind herzlich zusammen.
Mhm. Und jetzt fandst du den richtig gut, oder?
Besser fand ich ihn, ja, auf jeden Fall. Also finde ihn jetzt sehenswert. Wenn er mich damals gefragt hätte, mit drei Steinen wäre er wahrscheinlich nicht sehenswert gewesen. Aber jetzt mittlerweile sage ich, dass man sich dieses Frühwerk von Scorsese definitiv mal angucken kann, wenn man Freund von Dramen ist. Also jetzt weiß ich ihn mehr zu schätzen mit etwas vorangeschrittener filmischer Reife von mir.
Mhm.
Hat sich ein bisschen was geändert an den Punkten. Ist gestiegen.
Mhm.
Ist aus dem Jahr 1974, Stunde 52, hat ein Budget von 1,8 Millionen gehabt, also es war kein großer Film, das waren wie gesagt die Anfänge von vielen Leuten, die hier hinter und vor der Kamera standen, hat aber 18,6 Millionen eingespielt, also
okay,
ziemlich gut Marge gemacht, also war recht erfolgreich an den Kinokassen und hat dann so den Startschuss geebnet für Scorseses große Filme, die dann gefolgt sind.
Ja, das ist schon krass, also ich meine, ich wusste ja, dass Scorsese Keitel echt geholfen hat mit seinen Filmen. Aber dass der so komplett seine Karriere zu verantworten hat, finde ich schon krass. Wenn du überlegst, das war ja dann alles direkt hintereinander. Mean Streets, der hier, dann Taxi Driver. Und dann wusste jeder, wer Harvey Keitel ist. Also.
Aber es gab ja in den 70ern, gab es ja dieses Klüngel von 4, 5 Regisseuren. Da war ja George Lucas dabei, da war Coppola dabei, da war Scorsese dabei und
später Spielberg halt noch.
Spielberg war noch dabei, richtig. Mhm. Und die waren ja zusammen, so waren die Billardspieler und so, klar. Weißt du? Und da gab es ja Fotos, wo die ständig zusammen rumhingen.
Ja.
Und immer wenn irgendwie so von wegen, ja, ich kann nicht, mach du mal. Oder ich brauche hier Hilfe beim Drehbuch, haben die sich ja ständig gegenseitig irgendwie zu Rate gezogen.
Mhm.
Und alle vier sind halt huge geworden. So.
Ja, Mann.
Sind dann alle vier mega geworden. Ja. Und das fing wohl schon um 74, fing wohl 74 schon so an.
Mhm.
Ich meine, das war ja die Zeit von Godfather und so, also kann ich mir vorstellen, dass Coppola selbst hätte nicht mal diesen Film zeniert, weil er viel zu viel um die Ohren hatte mit den anderen Projekten.
Ja.
Aber Scorsese war halt noch so ein bisschen in Kinderschuhen, insofern hat das gut gepasst.
Mhm.
Ja, ich würde nochmal zu den Punkten überleiten.
Okay.
IMDb 7,3 für Alice lebt hier nicht mehr, Metascore 78, Rotten Tomatoes bei einer 7,5, 3,8 von 5 vom Publikum und Letterboxd 3,7.
Mhm.
Hat auch Scorsese hat bei Taxi Driver einen kleinen Meta-Witz eingebaut, fand ich schon ganz witzig. Jetzt im Nachhinein habe ich natürlich nicht bedacht. Weil es gibt ja eine Stelle, wo Robert De Niro Cybill Shepherd, die er dann so datet, eine Platte schenkt, weil er die Musik so sehr mag.
Ja.
Und die Platte ist von Kris Kristofferson.
Ach,
er schenkt ihr eine Kris Kristofferson-Platte, der wiederum der Hauptdarsteller war in Scorseses Film Alice Doesn't Live Here Anymore. Also hat er so ein bisschen... Hat er sich so ein bisschen selber zitiert oder hat sich so ein bisschen verbeugt vor Kris Kristofferson, der so ein bisschen an sich gezweifelt hat. Aber Scorsese hat dann immer gesagt, so, ey, ich habe jetzt von Robert De Niro hat hier Dailies gesehen und der meinte, der fand ich auch richtig gut und so. Hat sich dann immer so ein bisschen motiviert, das fand ich auch immer ganz abgefahren.
Wie geil.
Ja, weil er hat noch nie so, er ist halt ein Sänger gewesen primär, hat da ein paar Folgen mitgespielt, aber es waren halt alles so irgendwelche 70er Jahre Hillbilly, von wegen so Konvoi und Co., weißt du? Also der war jetzt nicht bekannt dafür, dass er jetzt so ein Drama irgendwie so eine Charakterrolle hingelegt hat. Insofern hat er so ein bisschen an sich gezweifelt.
Mhm.
So, jetzt du.
7,5.
Das ist richtig.
Wunderbar.
Machen wir es kurz, ja. Insofern von 3 Sternen auf 3,5 gestiegen. Den werden wir ein bisschen auf, denn bin ich ihm nicht ganz gerecht geworden im Jahre 2009. Weiß nicht, was der kleine Gäste aber hat.
Naja, das ist ja schon auch immer ein bisschen tagesformabhängig und, und.
Ja, vielleicht.
Wer weiß. Vielleicht hast du ihn zum Frühstück geguckt.
Vielleicht habe ich ihn zum Frühstück geguckt. Ja, wäre hier nicht ganz so tragisch, wie, wie jetzt Freitag der 13. zum Frühstück zu gucken oder Mathieu, aber gut. Oder Jacobs leider.
Ja.
Man weiß nicht.
Zum Beispiel.
Der geht auch zum Frühstück.
Alright, dann bringe ich...
Wirst du ja dann auch nachholen, denke ich mal, wenn du dann
so viel Ja, sowieso, klar. Ja, ja.
Cool.
Definitiv. Dann bringe ich jetzt die Serie, von der ich neulich schon mal, also oder wo ich in unserer Supporter-Episode, glaube ich, drauf gestoßen bin, dass ich die noch nicht gebracht habe hier, weil das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich die zu Ende geguckt habe. Eine Serie, die im Original von Stars kommt, demzufolge hierzulande auf irgendwelchen Amazon-Channels. Und sie heißt Shining Veil.
Mhm. Wahrscheinlich auf dem Stars-Channel.
Ja, nee, ich glaube hierzulande, also Stars ist doch jetzt dieser Lionsgate Plus Channel, oder nicht?
Ja, so manchmal heißt der Lionsgate, aber im Grunde genommen ist der noch als Stars Channel immer deklariert gewesen.
Ja, keine Ahnung. Das hat sich wahrscheinlich durch den Kauf von MGM irgendwie alles noch ein bisschen gemischt, zusammengefügt. Keine Ahnung.
Ja, aber klar, da ist ja der ganze Stoff.
Ja, aktuell gibt's die erste Staffel, das sind 8 Episoden, eine zweite ist aber angekündigt. Und deswegen spreche ich jetzt über die erste. Mhm. Und das ist eine Comedy-Fantasy-Horror-Serie. Und ja, also Horror, aber nie so, dass du hier wirklich großes Fürchten bekommst. Aber das ist ja zwangsläufig fast schon so, weil wenn Comedy mit drin steht, ist es ja auch immer einigermaßen leicht gehalten oder wird dann entsprechend aufgebrochen und so. Mhm. Ja, Creator der Serie Jeff Astroff. Ganze 22 Credits, aber der hat eine Serie gemacht, die ich super finde, Trial and Error. Kennst du die?
Schon mal gehört, aber nicht
so. So eine Mockumentary, die ist sensationell, Alter. Ich hab die tatsächlich schon zweimal gesehen, weil ich die so lustig finde.
Von wann ist die? Wie lange ist es her?
Boah, ich glaube, die war 2017 und 18. Ich glaube, das gab's, ja, gab's zwei Staffeln von. Und Jeff Astroff hat aber schon für Friends mitgeschrieben. Mhm.
Schon lange im Geschäft.
Ja, und da ist er wahrscheinlich auch auf unsere Hauptdarstellerin hier gestoßen. Die andere Creatorin hier gelistet, Sharon Horgan. 23 Credits als Autorin. Aktuell hat die auch gerade diese Apple TV Plus Serie Bad Sisters zu verantworten. Mhm. Und Divorce stammt auch von ihr. Hast du ja darüber gesprochen.
Ja.
Ja, und du kennst sie auch als Schauspielerin. Die hat 58 Schauspiel-Credits. Das Gesicht kennst du garantiert. So, mir fällt jetzt gerade nur Game Night ein, aber schon das Gesicht hast du garantiert schon mal gesehen. Mhm. Ja, und die beiden haben diese Serie created. 4 Regisseure haben sich diesen 8 Episoden gewidmet und 5 Autoren haben dran geschrieben. Und die Hauptrolle spielt Courtney Cox. Mhm. Die spielte Patricia Phelps, genannt Pat, und ist die Mutter einer Familie, die aber ziemlich zerrüttet ist. Da ist an allen Ecken und Enden gibt's Probleme. Er hat 2 Teenager-Kinder. Und weil sie ihrem Mann mal fremdgegangen ist und irgendwie alles, was dann noch so an dem Ort, wo die gelebt haben, mit dranhängt durch dieses Ereignis, entscheiden die sich so für so einen Neuanfang und ziehen von der Stadt eben in eine Kleinstadt in ein Haus, was er irgendwie günstig geschossen hat, aber ansonsten auch nicht groß recherchiert hat, was da ging. Weil in diesem Haus, da wurden Leute umgebracht und da sind irgendwie Mörder viele Leute umgekommen und das ist alles ein bisschen, ja, da hängt halt eine Riesengeschichte dran, aber das ist eben so ein altes.
Berühmte Mörderhaus.
Ja, das ist so ein altes Riesenhaus, aber auch echt schön. Nur alle in dem Ort, in dieser Kleinstadt, wissen eben, dass das mit dem Haus einfach nicht koscher ist. Mhm. Ja, der Mann hat sich halt nicht informiert, also ziehen sie da ein, um eben diesen Neuanfang zu starten. Weißt du, so weg von allen Erinnerungen, die irgendwie an diesem Fremdgehen mit dran hingen. Und jetzt sind sie in dieser Kleinstadt. Die Teenager-Kinder haben da natürlich wenig Bock drauf. Mhm. Aber für sie ist es auch der Plan, nicht nur neu anzufangen mit ihrem Mann, da jetzt irgendwie eine andere Energie zu bekommen, sondern sie ist Autorin, hatte vor vielen Jahren, vor 17 Jahren, um genau zu sein, hat sie einen Roman geschrieben, der sehr erfolgreich war. Das war aber so ein sehr schlüpfriges Ding, also so eine Art Frauenporno, wenn du so willst. So ein bisschen 50 Shades mäßig. Also wo es halt sehr explizit zur Sache ging und die Leute haben das aber übelst gefeiert, als sie das rausgebracht haben. Jetzt ist eben sind sehr viele Jahre vergangen und die hat es nie wieder geschafft, an diesen Erfolg anzuknüpfen. Mhm. Und
so ein bisschen wie Paul Dano in.
Ja, meinte ich ja, da so sind wir ja drauf gekommen. Mhm. Und weil jetzt aber der Verlag tierisch Druck macht, dass das neue Buch kommen muss, ist sie eben auch unter Druck, jetzt zu schreiben und endlich mal was zu Papier zu bringen. Mhm. und kommt dann in dieses neue Haus und hofft eben auch da so jetzt sich mehr dem Schreiben widmen zu können, richtet sich dann oben unterm Dach so ihr in ihren Schreibtisch ein, wo sie immer schreiben will. Mhm. Und da oben stößt sie dann eben auch auf das, was an diesem Haus so dranhängt, weil da befinden sich Dämonen. Und der eine kommuniziert, die eine Dämonin, gibt's das? Ja. Kommuniziert dann auch mit ihr.
Mittlerweile bestimmt.
Ja. Ja. Das Ding ist, die hatte früher auch, als sie geschrieben hat, halt ein ordentliches Alkohol- und Tablettenproblem. Mhm. Hat in der Kombination aber super funktioniert mit dem Schreiben. Nur weil sie das jetzt halt auch lassen möchte, könnte man die Schreibblockade auch so ein bisschen darauf zurückführen. Aber sie struggelt jetzt halt sehr damit, dass sie einerseits eben depressiv ist. Und jetzt kommt aber noch was dazu, was so eine Art Besessenheit mit diesem Dämon damit zusammenhängt. Und weil sich diese Symptome aber so ähneln von ihrer Depression, weil die ist da schon, die hat da eben, also zeigen sie dann auch vereinzelt, die hatte früher halt auch so krasse Episoden und ihr Mann befürchtet eben jetzt, dass die wiederkommen. Mhm. Weil die dann auch so fast schon so ein ausgetauschter Mensch ist. Jetzt hat es aber eben hier in dem Haus auch damit zu tun, dass sie dann hin und wieder von diesem Dämon besessen ist. Weil sie kann dann längerfristig mit dem Dämon kommunizieren. Dass wer das genau ist, brauche ich jetzt glaube ich nicht erzählen, würde auch was spoilern. Aber diese Dämonin hilft ihr dann beim Schreiben. So dass sie einerseits darauf angewiesen ist, Kontakt zu der zu halten, aber dass auf der anderen Seite natürlich sie wieder Richtung Alkohol, Tabletten und dann in den Folgen ja auch Depressionen schickt. Also hat sie so ein bisschen diesen Struggle. Ja, und der Mann drumherum, der versucht, das alles zusammenzuhalten, der wird von Greg Kinnear gespielt. Dann hat sie eben diese beiden Kinder, Gaynor und Jake. Und ja, die eine könnte man kennen, weil sie bei Dickinson mitgespielt hat, aber die haben jetzt beide noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Aber in Nebenrollen sehen wir noch Mira Sorvino.
Oh, long time no see.
Dann Alicia Reiner, das ist eben die Dame, über die wir neulich mal gesprochen haben, als ich über Miss Marvel gesprochen habe, die auch bei Orange is the New Black mitgespielt hat. Mhm. Rob Morrow ist noch dabei. Ja, und das Ganze ist eben stellenweise recht lustig. Und aber so in der Kombination fand ich das echt unterhaltsam. Ist ja auch sehr kurzweilig, ne? Das sind so halbstündige Episoden.
Also so richtig düster Horror wird es wahrscheinlich nicht.
Nein, meine ich ja.
Ja, ja.
Aber das, was du da siehst, auch so jetzt in Kombination mit der CGI und so, das funktioniert voll.
Okay.
Ja. Also eben für Fans von so einem Genre-Mix.
Das ist kurzweilig.
Auf jeden. Das ist auch echt eine Empfehlung. Also ich mochte das. Du hast natürlich... Es bietet sich halt an. Du hast natürlich sämtliche Referenzen an Horrorklassiker. Mhm. Weißt du, so Shining, Rosemary's Baby.
Ist ja schon.
Amityville und so.
Könnte man beim Titel schon.
Ja.
Schon drauf kommen, dass die da vielleicht anspielen, ne?
Ja. Ja, aber eben. Das ist auch auf jeden Fall eher Hommage, als wir kopieren jetzt hier irgendwas blöd und irgendwie mochte ich die. Shining Vale.
Wo du so ein Horrormuffel bist. Hast du ja auch zum Frühstück geguckt, oder?
Das könnte man auch problemlos zum Frühstück gucken.
Könnte man auch zum Frühstück gucken. Ja. Ja, vielleicht sollten wir dann mal eine eigene Kategorie hier ins Leben rufen und mal Bescheid sagen, ob das Horrorfilme sind, die man auch morgens gucken kann.
Jetzt wolltest du schon neulich bei Hoffi eine Kategorisierung einführen, was den Zustand angeht, in dem man so einen Film oder eine Serie guckt. Und jetzt muss auch noch das Drumherum kategorisiert werden.
Du weißt doch, ich brauche Schubladen.
Ja, ich merke schon. Das ist echt geil, ey.
Alessandro hat ja neulich wieder über so ein Paranormal Activity Teil bei sich irgendwie geredet in seinem Format. Und den hat er nach 5 Minuten hat er den ausgemacht, um ihn dann am nächsten Tag mittags zu gucken.
Das war bei uns.
Hat er das hier erzählt?
Ja, ja. Das war doch mit den, als er den, war es der dritte oder der zweite? Jedenfalls halt.
Ach so, stimmt, die
letzten Teile.
Ja, okay, okay.
Da meinte er noch, hat er abends angefangen, musste er lassen.
Ja, genau, hat er dann mittags weitergeguckt. Auf jeden Fall, so war das.
Ja, vielleicht ist so eine Serie was für ihn.
Sehr geil.
Weil eben, also das Horror ist halt wirklich nur, weil es hier um Dämonen und sowas geht. Also es gibt dann schon eben so den einen oder anderen blutigen Moment, aber es sind halt primär eben so diese Visionen, die sie hat, weil sie gerade wieder besessen ist. Mhm. Ja, und Courtney Cox spielt das auch gut. Ich war nie so ein Riesenfan, aber hier ist sie mir wirklich überhaupt nicht unangenehm aufgefallen. Also wobei, ne, das wäre ja auch potenziell eine Rolle, die anstrengend sein könnte.
Mhm.
Weil die eben oft hin und her schwankt so in ihren Stimmungen. Aber macht sie gut.
Hat sich aber leider auch von den Schönheitschirurgen ein bisschen zu massiv da ein bisschen rumfuschen lassen im Gesicht. Also sieht auch nicht mehr so richtig natürlich aus.
Ja, ist mir hier aber auch nicht groß unangenehm aufgefallen.
Okay.
Ja, es ist ja immer wieder ein Thema. Also wenn man sich nur noch Sachen angucken könnte, wo keine getunten Gesichter zu sehen sind.
Das sind nicht allzu viele, oder?
Dann musst du echt hart aussortieren in Hollywood.
Also, soweit ich das beurteilen kann, Jennifer Aniston in Morning Show sieht jetzt nicht so krass aus, dass so krass an ihr rumgefuscht worden ist.
Aber da auch nur, weil es halt gut gemacht ist.
Vielleicht.
Aber natürlich ist die gemacht. Also,
du glaubst, alle sind gemacht? Ich kann mir schon vorstellen, also, dass der eine oder andere vielleicht da eben an diesem Hype vorbeigeht und eben nicht zum Schönheitschirurgen rennt.
Natürlich der eine oder andere, aber jetzt der weibliche Hauptcast von The Morning Show auf jeden.
Okay. Ja gut, also da steckt man nicht drin, ob das jetzt besonders gut gemacht ist oder ob vielleicht dabei sind, die sich eben nicht liften lassen haben. Also da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen.
Naja, also die es nicht machen lassen, den siehst du es ja dann in der Regel auch an.
Ja.
Also das
die werden da nicht für Top Gun Maverick besetzt.
Dass jetzt eine Frances McDormand da nicht jede Woche zum Botoxen geht, ich glaube, das sieht man.
Ja.
Aber das ist ja auch cool.
Ja klar. Soll jeder altern, wie er Bock drauf hat. Aber es ist halt... Das hatten wir ja schon mal. Das ist für eine Schauspielerin halt nicht förderlich, wenn die ihre Mimik da so einschränkt oder, weil das ist ja so ein bisschen so dieses, also du spielst ja dann andere Rollen und so. Und wenn du dann so, du kannst keine Walmart-Verkäuferin spielen irgendwie in so einem Drama, wenn du halt irgendwie bei so High-Class-Schönheitschirurgen halt geliftet worden bist und Botox halt gespritzt hast. So, das passt halt nicht so. Also, schränkt sich dann halt selber ein. Das finde ich halt auch komisch. Also, du solltest ja ein bisschen deine Mimik noch irgendwie 100%ig unter Kontrolle haben, wenn du Schauspielerin bist.
Ja, klar. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass die sich da auch einem krassen Druck ausgesetzt fühlen. Erst recht, wenn du aus so einer Serie kommst, wo du halt auch immer einer der Schönsten warst.
Ja, ja.
Und dann alterst du und dann überlegst du dir halt, muss ich jetzt die Schöne bleiben? Oder also was sind so die Optionen?
Ja, das stimmt schon. Ist ja bei den Männern auch so. Ich meine, John Cusack sieht ja definitiv auch geliftet aus. So. Das ist ja auch nicht mehr feierlich so.
Ja.
Und noch so ein paar andere Gestalten, wo du denkst, Alter, okay, das, ihr habt da definitiv was machen lassen.
Das kommt eben noch dazu, ne? Alle um dich rum machen es irgendwie vor. Hm. Und dann fühlst du dich da wahrscheinlich irgendwie mit drin und denkst, okay, fuck, das ist jetzt der neue Standard. Ja, gut, dann siehst du ja allein schon an, also gerade heutzutage in Blockbustern, du siehst ja kaum eine Hauptrolle, die nicht absurd gebleichte Zähne hat oder halt eben die üblichen Veneers, die so weiß sind wie so ein scheiß Blatt Papier oder so. Ja, so völlig unnatürlich.
Ja, natürlich ist es unnatürlich, ja genau. Zähne sind ja nicht schneeweiß.
Nee, eben. Mhm. Und das ist aber der Standard.
Ja, klar.
Du siehst keinen, also da ist ja keiner dabei, der es nicht hat.
Mhm. Hast du recht.
Und
das Schönheitsideal in Hollywood, ja.
Ja, deswegen, also wenn es dann halt heißt, ja gut, klar, können wir dir die Hauptrolle anbieten, aber dann bitte erstmal einmal zum Zahnarzt.
Mhm.
Ja, ätzend.
Naja, sind so die Schattenseiten.
Ja. So, jetzt mal die Punkte für Shining Vale. Auf IMDb sind es 6,9, Metascore ist bei 61. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,2. Sind sich da alle recht einig anscheinend. Das Publikum ist ein bisschen euphorischer mit 4,2 von 5. Und auf Letterboxd ist sie natürlich nicht, weil geht ja wahrscheinlich weiter.
Mhm.
Ja, ist eine kleine Serie, ne? Das kam, glaube ich, schon auch raus.
Ja, das kam raus, aber trotzdem bin ich hier so ein bisschen am Schwanken und habe hier zwei Zahlen vorzulegen, wo ich mal gucken muss, in welche Richtung ich tendiere. Je nachdem, ob du optimistisch oder pessimistisch hier rangehst und ich sage, es ist eine 7,5.
Das ist richtig.
Das ist richtig?
Ja.
Okay.
War das jetzt die optimistische Variante?
Das war die pessimistische Variante. Ich habe die 8 noch in Anbetracht gezogen.
Mhm. Witzig, habe ich auch kurz beim Bewerten.
Ab und zu, ja.
Nee, aber ich war mir tatsächlich auch nicht sicher, weil das ist definitiv in dem Bereich. Aber vielleicht habe ich mir dann gedacht, hey, das ist irgendwie nicht deep oder sonst was. Oder es ist halt auch einfach, es ist ja jetzt auch nicht so, dass du dich hier permanent kaputt lachst. Mhm. Ne? Das ist einfach eine gute Unterhaltung, wenn du so willst. Aber es ist jetzt kein Highlight in irgendeine Richtung. Aber ich finde solche Serien zwischendurch auch echt gut.
Naja, muss ja auch mal sein, so ein bisschen was Leichtes für zwischendurch.
Eben.
Ja, und wenn du sagst, es ist kurzweilig, dann kann man sich die mal angucken. Ich habe ja noch mein Stars Channel habe ich ja noch abonniert für meine 3,99 im Monat, weil ich ja da immer noch Killing Eve und so durchsuchte.
Mhm.
Und da stehen noch 2, 3 Filme auf der Wunschliste, die ich auch noch mal gucken will. Insofern schaue ich da mal vielleicht rein.
Ja, cool.
Hört sich interessant an.
Ja, und Greg Kinnear ist, ich mag den sehr.
Ja, der war ja auch mal wirklich groß, haben wir uns ja auch drüber unterhalten. Ja, bin auch jetzt stimmt. Also schauspielerisch bin ich jetzt auch kein Riesenfan von Courtney Cox, bin auch der Meinung, bisher hat sie nicht jetzt irgendwas gezeigt, wo ich sage, ist jetzt überkrass oder es könnte jetzt kein anderer spielen.
Nee, das mal sowieso nicht, aber das findet hier auch nicht statt, aber eben, ich hätte erwartet, dass die mir irgendwie auf den Keks geht oder so, aber überhaupt nicht.
Das nicht.
Nee.
Cool. Nice, na gut.
Alright, dann kommen wir zu unserem Auftragsfilm.
Shining Vale abgehakt, ja. Kommen wir zum Auftragsfilm und grüßen zum ersten Mal unseren frischgebackenen Auftragssupporter Lukas.
Ja. Geiler Einstieg mit so einem Ding.
Geiler Einstieg auf jeden Fall von hier. Instagram, Denkbonus, Lukas. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du supportest und deswegen delivern wir hier und bringen mal deinen Auftragsfilm heute. Und ich habe noch nie was, also ich bilde mir ein, schon mal irgendwas davon gehört zu haben irgendwann mal. Aber mir hat es erstmal nichts gesagt. Im Gegensatz zu dir, du wusstest ja sofort, welcher Film das ist und hast ihn ja schon mal gesichtet.
Mhm.
Insofern war das bei mir das erste Mal, bei dir war es ein Rewatch.
Ja.
Und ich habe ja schon geforeshadowed, also so deutsche Filme und ich sind ja nicht immer, läuft ja nicht immer sehr harmonisch ab.
Ja, ich hatte bei dem aber die Hoffnung, dass das zu der Sorte gehört, die du gegebenenfalls gut findest.
Tut's auch.
Oh, sehr schön.
Weil der nämlich anders ist als andere deutsche Filme und das, was man sonst so kennt.
Mhm.
Und dadurch, dass der so ein bisschen so diesen Mockumentary-Charakter hat und dieses Reality-TV noch so mit reinspielt, dieses halb semi-professionelle, wie der Film gedreht ist. Das ist ja nicht jetzt so ein, weil es ist ja kein hochbudgetierter Film mit einem Drehbuch oder so, sondern das ist ja schon ein bisschen anarchisch, ein bisschen chaotisch.
Na, Drehbuch hat er schon.
Ja,
aber er ist eben so aufgezogen wie.
Er ist halt so aufgezogen. Und dadurch habe ich halt das, was ich normalerweise zu bemängeln habe, dass das halt so gestelzt wird und dass alles halt voll steif ist in deutschen Filmen und so und alles so auswendig gelernt.
Mhm.
Diese ganzen Kritikpunkte fallen ja hier bei der Art von diesem Film fallen ja weg. Das ist schon mal ein Vorteil.
Ja, ich finde nicht, also müsste nicht komplett der Fall sein.
Hatte ich halt das
Gefühl. Aber wenn dir das so ging, umso besser.
Ja. Fand ich auch. Mucksmäuschenstill heißt der Film.
Ja. Der internationale Titel hat mich überrascht, Alter. Den kannte ich gar nicht.
Wie lautet der?
Quiet as a Mouse.
Quiet as a Mouse, okay. Na gut, das geläufige Wort Mucksmäuschenstill kann man wahrscheinlich nicht eins zu eins übersetzen. Habe ich auch einen von dieser Sorte mit meinem nächsten Film, weil der Titel, das ist halt ein Wort im Titel, den gibt es halt international nicht.
Ach so?
Und deswegen haben sie den international halt so ganz komplett komisch gefreestylt in verschiedenen Ländern, wenn sie die Titel da übersetzt haben. Das fand ich auch ganz witzig, aber da kommen wir nachher zu.
Mhm.
Jetzt erstmal zu Mucksmäuschenstill. Ich habe ja, lustigerweise habe ich auch noch den Regisseur verwechselt.
Ach so?
Weil ich dachte nämlich, das wäre Michael Mittermeier gewesen.
Alter, was?
Der Kabarettist. Und in meinen Augen hat es super Sinn gemacht. Weil ich dachte, okay, einer von diesen bissigen Stand-Up-Comedians von damals haben irgendwie mal einen Film inszeniert und der hätte ja so ein bisschen zu der Handschrift gepasst, bis ich gecheckt habe, okay, das ist gar nicht der Mittermeier, das ist ein anderer.
Ja, der ist eigentlich Schauspieler.
Ach, der ist Schauspieler, okay.
Ja, ja.
Ja, siehst du, da bist ja mehr in der Materie drin als ich. Ich habe ja dann auch gecheckt, Moment mal, der hieß doch anders so. Das habe ich ja dann selber irgendwie gemerkt, das ist der nicht.
Ja, okay.
Ja, aber vielleicht kannst du mal, was die Beteiligten angeht, ein bisschen was zu sagen, weil da kenne ich mich natürlich nicht so gut aus wie du.
Bevor
ich hier sage.
Ja, eben, Markus Mittermeier hat Regie geführt, der hat aber nur ganze 2 Regie-Credits. Der hat nämlich, glaube ich, danach noch Shortcut to Hollywood gemacht, wo Jan-Henrik Stahlberg auch mitspielt. Das ist eben der Herr, der hier den Herrn Mucks spielt.
Mhm.
Und ich glaube, was schon auch ausschlaggebend ist, warum ich das zumindest so gut finde, könnte ich mir vorstellen, dass er das auch geschrieben hat. Also das Drehbuch stammt eben von Jan-Henrik Stahlberg, der hier den Herrn Mucks spielt.
Okay.
Ja, und Herr Mucks, sollen wir die Handlung erzählen, oder?
Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Ja, Herr Mucks ist Anfang 30, würde ich sagen, also Mitte 30.
Haut hin.
Und ehemaliger Philosophiestudent. Und der Film steigt eigentlich direkt in die Handlung oder schon in die Action ein, weil er hat sich nach seinem, ich glaube, abgebrochenen Philosophiestudium, weil das wird nicht ganz aufgeklärt, ob er das überhaupt abgeschlossen hat.
Mhm.
Jedenfalls steigt der Film gleich damit ein, in seinem jetzigen Job, wo er seinen Mitmenschen auf recht unkonventionelle Weise Verantwortungsbewusstsein beibringen möchte.
Ja.
Also er will seine Ideale, die er so von der Welt hat, und eben sein Bewusstsein von Verantwortung will er anderen Menschen förmlich aufzwingen. Und da geht er eben sehr weit und das steigert sich im Verlauf des Films. Also er hat so eine, er bietet auch Leuten dann Arbeit an, also das wird auch größer im Verlauf des Films. Zu Beginn ist er noch alleine unterwegs und ist in Berlin und stellt irgendwie Leute, die zu schnell gefahren sind oder die schwarz fahren oder die halt irgendwie gegen das Gesetz verstoßen, denen lauert er förmlich auf und stellt sie dann, filmt sie dabei mit der Kamera und nimmt alle ihre Daten auf. Und wenn die das wiederholt machen, so, dann fällt die Bestrafung auch entsprechend schwerer aus. Ansonsten lässt er die immer mit irgendwie einer kleinen Gebühr davon kommen. So verlangt von denen halt irgendwie ein paar Euro. Und dann heißt es, ja, mach's aber nicht wieder und sonst wird's schlimmer. Naja, und das ist so, ja, bestreitet er seinen Lebensunterhalt. Also der hat da eben wie so ein Verein. Und dann gleich zu Beginn des Films geht es auch drum, dass, weil das jetzt immer mehr wird und er irgendwie 500 Leute im Monat stellt oder aufdeckt und beim Ladendiebstahl entdeckt und sonst was, braucht er jetzt einen Assistenten. Er braucht jemand, der seine rechte Hand ist, und da hat er ein paar Bewerber gehabt und hat sich dann für Gerd entschieden. Gerd Grabowski. Und das ist nämlich der Inbegriff eines Menschen, der es im Leben zu nichts gebracht hat.
Ja, das stimmt wohl. Der wird seine rechte Hand.
Das
ist ja der Zitat, ja.
Ja, und der führt dann fortan die Kamera. Also wenn Herr Mucks dann rumrennt und irgendwelche Leute stellt, dann ist Gerd am Start und filmt das. Und ja, so sind sie dann auch, also halt so wirklich alles, ne? So Falschparker, Leute, die irgendwelche Sprüher, so, das finde ich auch so hart, Alter,
wie er sich gesprüht,
Sprüher stellt und dann werden die halt einfach mal kurz selber besprüht. Ja, also eben, er hat dann auch immer Tränengas dabei und tatsächlich auch eine Waffe.
Das ist halt so der Grund, das muss man erwähnen, definitiv, weil man könnte natürlich an der Stelle sagen, so, ja, wieso machen die das? Wieso zücken die dann ihren Personalausweis oder so? Weil er hat halt wirklich ein Waffenholster mit einer Waffe drin. So. Ja. Und wenn so einer, der zu schnell gefahren ist, dann von ihm gestellt wird, anstatt ihm zu sagen, so, ja, fick dich, wer bist du denn? Sieht er halt die Knarre und ist erstmal dann natürlich, okay, zück mal jemand Portemonnaie und gib ihm irgendwie den Zwanni oder so, weißt du? Also die sind dann natürlich krass eingeschüchtert, weil er bewaffnet ist.
Ja, es ist vor allem Selbstjustiz.
Ja, ja, total.
Bis zum gewissen Grad. Also das ist schon auch, also klar, ich glaube, man kann auch verraten, der Film setzt sich zu keinem Zeitpunkt damit auseinander, dass dann eigentlich auch bei sowas den ja auch mal irgendwie die Polizei stellen müsste oder so.
Ja, ja.
Sondern es ist hier im Grunde eine Sozialkritik.
Die Polizei spielt hier null Rolle. Also er vertraut halt er sagt halt so, dass die das nicht hinkriegen. Und deswegen nimmt er halt das Gesetz und Recht und Ordnung halt in seine eigenen Hände.
Ja.
Weißt du, also er sagt ja selbst, dass er ergänzend praktisch zu den Gesetzeshütern arbeitet.
Ja, so. Ja. Der sieht das ja auch als Erziehungsmaßnahme. Für ihn total. Sind das legitime oder fast schon Dinge, die man als guter Bürger auch zu tun hat, um dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft besser funktioniert und intakt bleibt.
Also diese Rentner, die so am Fenster stehen und sich so Falschparker aufschreiben, das ist hier mal 1000.
Ja,
wenn man das hier
voll
multipliziert mal 1000, dann hat man den Mucks.
Ja. Das ist schon, ich finde es eine geile Prämisse nach wie vor.
Ja, ja. Es wirft natürlich komplett Fragen auf, über die man dann diskutieren kann. Das ist schon super interessant, weil du fragst dich dann natürlich, sollte einer, der irgendwie Ladendiebstahl begeht, genauso bestraft werden wie ein Pädophiler, weißt du? Oder in welchem Maß sollte man was für Leute bestrafen, weil er geht ja da teilweise wirklich hart ran, nur weil einer jetzt irgendwie ein Graffiti sprüht oder so. Also das ist so.
Ja, aber auch da, ne, er hat ja schon auch so ein bisschen seinen eigenen Bußgeldkatalog oder was halt so, wie die Bestrafung ausfällt. Also der
aber typ, das sieht schon manchmal random
aus. Der Pädophile, dem wird dann ja auch mal kurz die Videokassette in den Arsch geschoben.
Ja, ja, klar.
Also er ist dann schon, also er hat die Bestrafung schon angepasst, ob das jetzt in unserem Kontext legitim ist, das, ja, darüber kann man natürlich diskutieren und ich glaube, das will der Film auch. Also wie du schon gesagt hast, das regt natürlich Mörderdiskussionen an und das ist eigentlich auch fast so eine Art Mockumentary, ne? Also es ist irgendwo halt so eine Sozialkritik, die eben in so einem bisschen im Reality-Stil aufgezogen ist und ich habe mich beim Gucken wieder gefragt, wobei eigentlich habe ich mir selber da eine Antwort gegeben, aber jetzt würde ich dich mal fragen wollen, glaubst du, dass der Film mit einem größeren Budget und einem professionellen Look und Kinolook und all so, ne, toll ausgeleuchtet alles und so. Wenn du das halt wirklich für ein paar Millionen drehst, so ein Ding, glaubst du, der würde im gleichen Ausmaß funktionieren?
Das ist halt die Frage. Das macht natürlich einen Teil des Charmes aus des Films, dadurch, dass er so klein und chaotisch ist.
Glaube ich nämlich auch, ja.
Deswegen, wenn er jetzt gelackt und groß budgetiert wäre und kameraprofessionell und alles, dann hätte der, glaube ich, nicht diesen Anarcho-Charme. Also, ich würde eher sagen, nein.
Mhm. Na cool, glaube ich nämlich auch. Weil, das muss man schon dazu sagen, also der ist für 40.000 Euro entstanden.
Ja, der wirkt, also so vom Look und von der Optik wirkt er schon sehr billig.
Ja, weil, also das haben die wahrscheinlich wirklich mit also irgendwelchen Camcordern gedreht. Das ja. Sieht halt so nach Mini-DV aus und soll's aber eben auch.
Ja, die haben diesen chaotischen Feel, haben die gut rübergebracht, indem die auch so irgendwelche Arabella Kiesbar Nachmittagsshows so kurz eingestreut, weißt du, und dann irgendwelche Fernsehprogramme kurz mal gebracht und irgendwelche Nachrichten reingebracht und dann so eine Collage, wie er halt irgendwelche Leute dann stellt und denen hinterher rennt und so. Also alles total stressig und hektisch, als wenn einer so selbst mit einer Videokamera das filmen würde. Was er ja auch teilweise macht, weil er das ja archiviert alles und mitfilmen lässt von seinem Kumpel Gerd. Und so wie die das zusammengeschnitten haben, sorgt das schon für diesen anarchistischen Touch, den der Film ausstrahlt. Das fand ich schon echt gut. Also es ist krass rübergekommen. Und es ist schon abgefahren. Einerseits ist es natürlich voll die krasse Story, so, wo du denkst, so, Alter, ist doch total unglaubwürdig. Andererseits, wenn du siehst, wie autoritär er auftritt und wie er auf die Leute zugeht, weißt du, und wie er irgendwie seinen Ausweis zückt und sagt, pass auf, so und so und so und ich muss jetzt seinen Personalausweis sehen. Also es macht dann, in den Szenen macht das komplett Sinn, dass die dann wirklich sich ausweisen oder irgendwie diese Geldstrafe bezahlen und so, weil auftreten, er ist bewaffnet, weiß, er hat einen Ausweis und so. Mhm. Die Typen, die Scheiße gemacht haben und die gerade irgendwie Geld geklaut haben. Ich meine, die Kamera ist auf die gerichtet, das kommt auch noch dazu. Ja. Weil sie sind natürlich in der Situation, dass sie sagen, okay, ich darf mir jetzt nicht zu viel erlauben vor der Kamera. Also sind so alles Sachen, das ist schon smart gemacht.
Finde ich auch. Der
wird halt unfassbar düster an diversen Stellen des Films, wo ich sage, Alter, okay, hier wird's...
ich hab wieder so gelacht,
hier
Alter.
Hier wird's krass, Alter.
Das Kira-Mäuschen. Ja, ich hab's so gefeiert.
Aber dann auch so, wo es ganz schnell emotional wird, wo er dann von dieser Frau erzählt, von hier, von Trutchen oder wie sie heißt, so weißt du, bei der er als Student halt irgendwie gelebt hat und so, und zu der er offensichtlich wirklich eine persönliche Bindung hat. Und du siehst ja, dass sie ihn berührt hat, als sie dann, wo wollte sie hin, irgendwie nach Ibiza oder so hin und her?
Capri.
Nach Capri, genau. Und wo er dann meinte, ja, Capri wird wohl nichts mehr oder so, also für Capri ist es zu spät und so. Da kriegt der Film noch so eine melancholische Note so, obwohl du die vorher noch nie gesehen hast, diesen Charakter. Der wurde 2 Minuten vorher eingeführt. Schon gut gemacht.
Definitiv. Aber auch da wieder, ne, also siehst du ja wirklich, da haben die halt einfach in der Berliner Kneipe die Leute, die vor Ort waren, das sind halt echt Originale, so.
Ja,
das
es
siehst
wirkt du so authentisch.
In der Kneipe ist wahnsinnig authentisch,
ja. Ja, es wirkt so authentisch. Auch die Schlager, die der dann schmettert, irgendwie in so einer Gaststätte mit Bier in Hand und so, das ist natürlich alles sehr Berlin.
Und das ist, glaube ich, das, was den Film schon auch so gut macht. Jan-Henrik Stahlberg trägt das Ding halt wirklich.
Ja, macht
er. Also,
gut.
Weil er führt hier von vorne bis hinten durch den Film. Und der Film hat auch viele Momente, wo er dann eben so ein bisschen das reflektiert, was jetzt da bei seiner täglichen Arbeit passiert ist. Dann muss ihn Gerd dabei filmen, wie er so vor sich hin philosophiert oder eben Revue passieren lässt, was jetzt so das Learning war an dem Tag. Und es ist schon geil, ey, auch wie er da zum Teil immer wieder neu ansetzt und die Art und Weise, wie er spricht, da hatte ich nämlich dann beim Gucken hin und wieder die Angst, dass du das eben nicht gut finden könntest. Weil er drückt sich ja sehr gewählt aus und hat schon eine Art zu sprechen, die man unter Umständen als geskriptet empfinden könnte. Aber ich finde, so wie er es spielt, glaubt man ihm halt, dass er so spricht.
Ja, ja, nee, bei ihm fiel mir das nicht auf. Also ich kenne Typen, die halt so sind wie er und die auch so reden. Oder
ja, das Ding ist, er redet tatsächlich so. Also Stahlberg spricht wirklich so.
Ach, der ist tatsächlich so.
Ja. Okay. Nee, also er ist nicht so als Typ, aber
ja, gut,
er spricht so.
Dachte mir jetzt schon, dass er keine Falschparker irgendwie aufsucht, aber so vom Typ her, vom Auftreten und vom Reden, okay.
Ja.
Ah, interessant. Ja, ich kannte den gar nicht aus anderen Filmen. Überhaupt so, alle Akteure, die hier mitgespielt haben. Den einen Statisten kannte ich aus der Kneipe von ihm. Da war dieser Berliner Statist drin. Weißt du, was ich meine? Dieser Grauhaarige, der in allen Otto-Filmen mitspielt und mit allen, die hören wollen, mit. Und immer irgendwie einen Polizisten spielt in irgendeiner Stelle, wo er so ins Bild kommt und sagt, kann ich mal ihre Papiere sehen und so. Und dann ist er wieder raus aus dem Bild.
Naja.
Der saß halt in der Kneipe und ich so, ach guck mal, da ist er wieder. Hier 700 Credits irgendwie. Mehr als Christopher Lee. Das ist der Einzige, der mir was gesagt hat in dem Film tatsächlich.
Nee, da sind tatsächlich ein paar Leute dabei, die wirklich gut beschäftigt sind. Also gerade auch Fritz Roth, der den Gerd Grabowski spielt.
Der ist auch Name, ja.
Ey, 135 Credits, Alter.
Oh, was?
Das, Also halt immer auch wirklich kleine Rollen, ne? Aber der hat auch beim Vorleser, glaube ich, eine Mini-Rolle gehabt und so. Also der hat dann eben auch in den Hollywood-Produktionen, die in Berlin gedreht werden, ist der am Start und so, weil der halt,
okay,
na, ist natürlich vielseitig einsetzbar, ne? Siehst du eine Uniform an, dann ist halt der Polizist.
Ja, stimmt schon.
Also das ist halt, ja. Und die Dame,
ja, sicher,
dieses,
wie oder der dann sich rumspielte.
Ja, ja.
Wir belassen das mal diesmal bei einer Verwarnung. Das fand ich auch geil.
Gerd, Sie sind in der Probezeit.
Ja. Denken Sie bitte dran, ja.
Das ist ein Kündigungsgrund.
Ich belasse das bei einer Abmahnung, aber beim nächsten Mal ist das ein Kündigungsgrund.
Ich finde es auch so schön gezeichnet, wie er, dadurch, dass er täglich seine Ideale anderen Leuten aufzwängt, dass der sich so über den Dingen sieht und so folgst du ihm ja auch über weite Strecken des Films und dann ist er plötzlich mit so ganz irdischen Problemen maßlos überfordert, wie eben sowas wie Eifersucht. Kann null damit umgehen.
Stimmt.
Und deswegen die Figurenzeichnung finde ich hier schon ziemlich geil. Ja, also auch die Kira spielt, das ist dann eben am gewissen Punkt eine Lady, die er kennenlernt, die er auch echt sehr gleich auf den Podest stellt. Die wird von Wanda Perlwitz gespielt und die ist schon auch ganz gut beschäftigt. Und eine, die du aber eigentlich, glaube ich, kennen könntest, weil die, ich meine auch, die war, hatte die nicht auch bei Toni Erdmann eine kleine Rolle? Jedenfalls Milena 30 ist die Dame, die fast noch ein Mädchen im Schwimmbad, die ihm dann da den Rücken massiert und so.
Ach so, okay.
Das Milena 30, die hatte bei Stromberg eine sehr große Rolle, war dann ja irgendwann da der Love Interest von Stromberg. Die kennt man nur wirklich in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft.
Die Blonde, okay.
Die hat echt gut Karriere gemacht. Und die habe ich witzigerweise auch neulich im Casting-Kontext wieder erlebt. Ja, die war hier noch sehr jung.
Ja, da hast du ja mehr Durchblick, wenn du da die deutschen Darsteller siehst. Die sind ja für mich meistens so komplett Neuland. Also wenn es jetzt nicht irgendwelche großen Namen sind.
Ja, nee, auch
so
auch
Katja Riemann würde ich dann schon erkennen. Aber ja, ansonsten so die eher Unbekannten, da bin ich auch so.
Ja, Jan-Henrik Stahlberg ist selber schon auch gut beschäftigt. Also ich meine, der 83 Credits hat schon auf jeden Fall auch eine Menge gemacht. Und ein Film, den ich ja auch immer mal mit ihm sehen wollte, aber auch weil, ich glaube, die zweite Hauptrolle spielt Franz Rogowski, ist Fickefuchs.
Ah ja.
Weil da spielt er, meine ich, auch die Hauptrolle.
Ja, ja, und Fickefuchs und auch Mucksmäuschenstill waren ja auch als Buchvorlage recht erfolgreich, oder? Das war ja, glaube ich, schon ein recht gut verkauftes Buch in Deutschland.
War das so?
Ich glaube.
Hat er das wirklich als Buch erst rausgebracht?
Also vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich glaube, es war eine Buchvorlage, die relativ gut lief.
Also bei Fickefuchs kann das sein, bei Mucksmäuschen still weiß ich das nicht.
Na gut, sicher bin ich mir auch nicht. Aber
was ich aber weiß, ist, dass er mittlerweile dieses Jahr sogar den zweiten gedreht hat. Und soweit ich weiß, ist er da gerade auf der Suche nach einem Verleih.
Okay.
Ja. Und ich meine, also der Film, gerade mit dem kleinen Budget, der war dann im Kino doch sehr erfolgreich. Weil ich meine, den haben die auch auf der Berlinale gezeigt. Nee, nicht Berlinale, aber der hat, ich meine, 5 Max-Ophüls-Preise bekommen. Und also der war halt, bei der Kritik wurde der halt sehr gefeiert.
Aber deswegen wundert mich das ja, dass da kein Nachfolger kam oder dass er jetzt irgendwie finanziell sucht, weil...
Nee, er sucht einen Verleih. Der Film ist schon abgedreht, meine ich.
Ja, meine ich ja, einen Verleih, weil er mit Mucksmäuschenstill war er super erfolgreich gewesen und zudem auch noch irgendwie in der Kritik hochgelobt. Insofern wundere ich mich, dass da so ein Akt ist.
Ja, also kleine deutsche Filme, die haben es jetzt gerade durch die Entwicklung mit Streaming und Co. Erst recht schwer.
Haben schwerer.
Ja, also klar, siehst du auch immer noch so große, so vor allem Kinderfilme und so. Aber dann so die höher budgetierten deutschen Filme, die haben es da ja nicht so schwer. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, also ich weiß es überhaupt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt für den zweiten Teil irgendwie alles anders gemacht hat und das plötzlich ein Riesenbudget hatte oder so.
Ja, klar.
Ja, ich glaube im Gegenteil, da müsste er wahrscheinlich auch jetzt, hat er wahrscheinlich genutzt, dass es mittlerweile mit Handys und so, das alles sehr viel einfacher ist.
Da bin ich ja mal gespannt.
Ja. Ja, also wenn er rauskommt, gucke ich mir den auf jeden Fall an.
Ja, ich bin dabei.
Weil ich mochte den ersten auch jetzt nach einer erneuten Sichtung sehr.
Ich bin dabei. Das ist schon einer von den deutschen Filmen, die ich tatsächlich, den ich was abgewinnen kann und fand den gut, war gut unterhalten.
Geil.
Da sind schon Momente, wo du dich wirklich totlachst und dann sind andere Momente, wo dir halt das Lachen im Hals stecken bleibt, wo du denkst, Alter, was geht denn jetzt ab? So, also der macht dann auch keinen Halt vor wirklich unliebsamen Leuten, so wie Kinderpornografie und weißt du, und so ein Gesellen, die werden dann halt auch aufgesucht. So, und das ist schon
Und du hast, ich finde,
schon abgefahren.
was er auch ganz geil macht, ist, das lässt sich natürlich nicht verhindern, dass du bei manchen Situationen irgendwie, weil du bist ja schon recht tief drin in dem Szenario, allein eben dadurch, dass dann vieles aus der Hand gefilmt einfach und halt immer so mittendrin. Und dann entstehen da, finde ich, hin und wieder solche Fremdscham-Momente. Das Ding in der Umkleidekabine beim Ladendiebstahl.
Ja, ja.
So super ätzend beklemmende Situation und es setzt dann nochmal einen drauf, als er das hinterher beim Kuchenessen reflektiert.
Ja, das stimmt.
Das ist eigentlich so ein krasser Wichser, der Typ. Wie er die Teenager da an der Bushaltestelle angeht.
Ja, das ist auch geil.
Wie sagen sie, kleine fette Sack oder wie nennt er den einen?
Mit dem er dann ringt?
Ja, ja, also der überrascht ihn ja so ein bisschen.
Ja.
Also, scheiße, jetzt muss ich mir einen neuen Anzug kaufen.
Was sollte das überhaupt, Alter? Fickt hart mit dem da zu wresteln, Alter. Unfassbar.
Ja, ich habe mir da ein paar Stellen notiert, da werde ich auf jeden Fall noch das eine oder andere samplen.
Der Mucks. Ja, ja, das habe ich doch gesagt, dass da definitiv ein paar Sample-Vorlagen zu hören sind. Ja, geil, aber danke, Lukas. Also, ich hat mir gefallen, war ein guter Einstand.
Mensch, ja, Lukas, ey, da hast du immer auf jeden Fall eine Leistung gebracht. Du hast einen deutschen Film gefunden, der Guess gefällt.
Ja, das wird schon was heißen.
Ja.
Und definitiv kann man nicht vorstellen, dass ich mir den irgendwann mal, also dass ich mir den freiwillig von meiner Seite irgendwann mal angeguckt hätte, warum auch immer. Also dank Supporter und dank dieses Hausaufgabenfilms, anders hätte ich den nie gesehen, glaube ich. Also kann man nicht vorstellen, dass ich den mal gesehen hätte.
Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht der Film, wo dich jetzt das Cover großartig anmacht oder so. Das, ja.
Das ist einer der Filme, da musst du wirklich mit der Nase drauf gestoßen werden. Ansonsten wäre der komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, schön. Dann bereichert dich dieser Podcast ja noch mal mehr hier.
Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass er das schon das eine oder andere Mal getan hat und dich ja auch.
Mhm. Ja, total cool. Ich feiere das immer noch.
Ja.
Quiet as a Mouse. Ja gut, dann kommen wir mal zu den Punkten hier, oder?
Machen wir.
7,2 gibt's auf IMDb und dann gibt's nur noch Letterboxd. Da ist er bei 3,5.
Naja, das geht doch.
Ja, finde ich auch. So, jetzt müssen wir raten.
Hast du mal geguckt, wie viele den gelockt haben bei Letterboxd? Waren wahrscheinlich auch nicht allzu viele, oder?
Nee, das habe ich nicht geguckt, aber das kann ich jetzt gleich mal nachholen.
Könnte wieder einer von denen sein.
Stimmt, ja, ist wahrscheinlich, weil nicht allzu häufig doch primär englischsprachige Leute hier unterwegs sind. So, Quiet as a Mouse.
Sind es über 1000?
Nee, 707.
707 Leute, siehst du, nicht mal 1000 Leute haben den gesehen.
Wow.
Da kann man schon von Geheimtipp reden.
Ja. Aber auf 133 Listen.
Naja, mehr Listen als Leute, die gesehen haben. okay, wer fängt an?
Ich kann anfangen.
Mhm.
Ich glaube, du bist bei 8.
Ja, war in erster Instanz eine 7,5 und ist dann im Nachgang nochmal auf eine 8 gestiegen. Tatsächlich.
Geil.
Insofern, der Endstand ist richtig. Ich sag, du bist auch bei 8.
Ich bin bei 8,5.
8,5 sogar.
Mhm. Ja, ich mochte den nach wie vor sehr.
Krass.
Finde ihn echt geil. Das ist wieder mal, finde ich, auch so ein sensationeller Beleg dafür, dass wenn du halt eine geile Idee hast und ein gutes Drehbuch, kannst du technisch Kompromisse machen, die dir dann unter Umständen sogar in die Karten spielen. Also, weil ich bin wirklich fast davon überzeugt, dass der, wenn der voll hochwertig aussehen würde, würde der nicht in dem Maß funktionieren.
Ja, ja, kannst du recht haben. Kannst du recht haben. Obwohl die Story vielleicht hochwertig und so an sich, wenn man es richtig aufziehen würde, weiß nicht, vielleicht wäre es auch ein guter Film.
Das ist alles, ich meine, das wäre ja unter Umständen auch ein geiles Serienformat.
Stimmt, ja.
Dass er sich da immer reinsteigert und so.
Das ist schon ein Charakter, den man definitiv ins Zentrum von so einer Serie packen könnte und hätte über mehrere Folgen auf jeden Fall einen interessanten Verlauf. Hast du schon recht, ja.
Ja, zumal wenn du jetzt mal das Ende weglässt, so, sondern sagen wir mal, Mitte, dritter Akt oder so, dann nimmt es ja auch eine Entwicklung.
Mhm.
Das könnte man ja voll weiterspinnen.
Dass das so groß wird, meinst du? Ja, ja, klar.
Kannst du voll global aufziehen irgendwann.
Auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Da war natürlich auch in Bezug auf Italien ein Sample dabei, wo ich dachte, okay, das will Guest sowieso, kann ich mir gleich notieren.
Ja, ich habe da auch ein paar nette Samples auf jeden Fall gefunden.
Ja, geil.
Cool.
Alright, dann du wieder.
Dann mache ich weiter. Und ungewöhnlicherweise steige ich mal diesmal mit einem Facebook-Kommentar ein, weil als ich damals Filmrezensionen gepostet habe oder wie in dem Fall zum Beispiel meine Top 10 des Kinojahres, da gab es einen Schauspielerfreund von mir, der auch immer wieder Randale gemacht hat in den Kommentaren und auch immer wieder da sein Selbst dazu gegeben hat, ungefragt.
Mhm. Ungefragt, wohlgemerkt.
Und der hat zu diesem Film geschrieben, es ist wieder mal Geschmackssache, Punkt, Punkt, Punkt.
Okay.
So bist du erstmal eingestiegen.
Oh nein.
Trotzdem muss ich als wahrscheinlich größter David O. Russell-Fan in der Runde sagen, auch schon mal wieder vorurteilsfrei, ohne die anderen Kommentare überhaupt zu kennen, dass das für mich ein Komplettausfall ist. Ganz dünne Geschichte, die den Zuschauer nur durch einen tollen Cast vom Koma-Fan hält. Wolf of Wall Street gehört für mich sogar zu den schlechtesten Filmen des Jahres. Da spielt so auf andere Filme in der Top 10 ein, die ich da gepostet habe. Guardians of the Galaxy ist für mich der Film des Jahres, dicht gefolgt von Edge of Tomorrow, wo du mich auch nochmal angekackt hast, warum Edge of Tomorrow nicht in meiner Top 10 ist. Aber den habe ich bis dato noch nicht gesehen.
Ach, den hattest du gar nicht gesehen?
Nee, den habe ich gar nicht gesehen, deswegen war der nicht in meiner Top 10.
Dünner Vorwurf, ja.
Ja. Und Guardians of the Galaxy war für mich, glaube ich, auf dem dritten und da hast du gesagt, das für mich, muss auf den ersten Platz sein.
Skandalös.
Skandalös.
Ja, das siehst du ja wahrscheinlich heute auch so.
Nee.
nee.
Tue ich nicht.
Mhm.
Ich habe hier den großen Verlierer der Oscarverleihung 2014 mit 10 Nominierungen und keine einzige Statue mit nach Hause genommen, nämlich David O. Russells American Hustle aus dem Jahr 2013.
Alter, was ist denn heute los? Sag mal, das ist doch so unüblich für dich, dass jetzt hier ein Rewatch nach dem anderen.
Ein Rewatch nach dem anderen? Ja gut, der eine war unfreiwillig, da wusste ich nicht, dass es ein Rewatch ist.
Okay.
Hier habe ich zumindest gewusst, weil ich habe ja gesagt, dass bestimmte Filme, die ich halt mag, dass ich die mal immer wieder mal neue Sichte und American Hustle war einer davon. Den mochte ich sehr und deswegen habe ich den angeguckt, ob der immer noch so gut funktioniert wie er nach der Kinoleinwand.
Bist du darauf gekommen, als ich über Amy Adams gesprochen habe und meinte, die hat doch für American Hustle eine Oscar-Nominierung bekommen und haben wir nachgeguckt und plötzlich waren 6 Oscar-Nominierungen?
Nee, ich habe jetzt darauf geachtet, weil wir hatten ja auch die Diskussion, ob Amy Adams hübsch ist. Und das muss ich anhand des Films, muss ich das natürlich nochmal feststellen, weil ich sie in American Hustle extrem hübsch fand und war sie auch.
Okay.
Also die war auch sehr hübsch hier in American Hustle. Insofern, da gab es so eine kleine Diskussion, wo du gesagt hast, nee, ist nicht mein Typ. Aber ich finde schon der Meinung, dass die, also die hat so bestimmte Rollen, wo die halt mit Absicht nicht hübsch gemacht wird. Aber wenn die, so vom Typ her ist die schon sehr sexy.
Ja, aber halt nicht meins.
Ja gut.
Ich habe übrigens erst vor 2 Tagen oder so ein Interview gelesen, wo Christian Bale sich jetzt Jahre danach nochmal geäußert hat zu den Dreharbeiten von diesem Film. Mhm. Wo er gesagt hat, er musste ziemlich verhandeln zwischen O. Russell und Amy Adams, weil die sich wohl nicht besonders grün waren.
Okay.
Da gab es wohl eine Menge Beef und er konnte dann immer schlichten.
Interesting.
Ja, man hat da ganz in der Rolle agiert.
Ja, ich meine, so David O. Russells Filmografie finde ich sowieso interessant. Bei dir hat er ein Stein im Brett, weil das der Regisseur von I Heard Huckabees.
Deswegen habe ich ihm auch gesagt, größter David O. Russell-Fan in der Runde.
Eben, das war natürlich klar. Free Kings hattest du hier schon. Der ist okay für mich, also ist ein cooler Film.
Ja.
Aber hier so Filme wie The Fighter und Silver Linings Playbook, die fand ich schon sehr gut.
Den fand ich halt auch ein bisschen überbewertet.
Den fandst du überbewertet?
Ja,
den fand ich richtig gut. Also, welchen ich richtig
The
scheiße.
Fighter fand ich auch richtig gut.
Ja.
Aber für mich war halt eben Silver Linings Playbook so ein bisschen I Heart Huckabees für Mainstream.
Okay.
Ja, also, weil ich finde, da gibt es inhaltlich Parallelen oder zumindest so message-mäßig. Mhm. Und deswegen war das für mich so ein bisschen dünn.
Abgefahren.
Aber ich konnte ihn trotzdem gut gucken. Ne? Also schlecht fand ich den nicht. Aber
also welchen Film ich dünn fand, war der dritte Film mit dem Couple Bradley Cooper und Jennifer Lawrence, Joy. Der war halt wirklich kacke.
Den kenne ich noch nicht.
Der war super langweilig. Also den...
Aber ja, du, dann sind wir uns ja zumindest einig, dass der eine durchwachsene Filmografie hat.
Die also ist durchwachsen, nicht, die ist alles nicht, geil. Nee, die ist nicht komplett irgendwie geil, aber ich freue mich auf Amsterdam, was ja jetzt sein nächster Film ist. Alter, was, ey, da bin ich mal die Besetzung durchgegangen, ist unfassbar, wer hier alles mitspielt. Ey. Gib dir das mal. Christian Bale wieder, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrew Riceborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schönertz, Mike Myers,
Alter.
Michael Shannon, Timothy Olyphant, Rami Malek, Zoe Saldana.
Das ist so ein Witz, Alter, weil das geht immer mehr in Robert die Richtung.
Robert De
Niro. Also ich meine, Wes Anderson macht's ja vor, aber das ist irgendwie, finde ich das nicht geil, wenn nur noch Stars in einem Film rumhüpfen. Also, oder?
Ja, das hattest du schon, naja gut, das gab schon immer in der Filmgeschichte Filme, wo du halt wirklich die vollgepackt war mit Stars.
Ja,
Taylor
aber,
Swift ist jemand.
Aber krass, Alter, übertreibt doch nicht. Also ich meine, jetzt allein die Leute, ich finde das so krass.
Das ist auf jeden Fall ein krasses Line-Up. Ich meine, gut, du kannst jeden Tarantino-Film nennen, so, die sind ja dadurch nicht schlecht. Die sind ja auch pickepacke voll mit irgendwelchen Stars.
Ja. Ja, also. Gut, gucken wir mal. Ne? Hat dann viel mit der Charakterzeichnung zu tun, finde ich, weil eben, also hatten wir es ja schon öfter von mit so einem Wes Anderson. Ich finde halt, gerade mit French Dispatch und so, das geht halt immer mehr in die Richtung, dass es nur noch um die Star-Auftritte geht und dabei gehen die Figuren so ein bisschen flöten.
Ja, kann sein, aber ist natürlich auch manchmal, ist das definitiv auch gut für den Film, dass die ganzen Stars da mitspielen und das schmälert nicht die Qualität des Films. Das werden wir dann mal, werden wir uns mal selbst überzeugen bei Amsterdam. Wir werden, denke ich mal, definitiv im Kino sehen.
Ja, ja, klar.
Aber jetzt zurück zu American Hustle. David O. Russells Film aus dem Jahr 2013. Er hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Eric Warren Singer. Das ist der Drehbuchautor von No Way Out, von dem Feuerwehrfilm, den ich hatte.
Mhm.
Und von Top Gun Maverick.
Ach.
Der hat das Drehbuch geschrieben von Maverick.
Mhm.
Und der Film steigt ein mit der Texttafel Some of this is true, weil es gibt einige Aspekte in diesem Film, die sich so zugetragen haben. Und wir sind im Jahr 1978. Wir haben einen Trickbetrüger und Kunsthändler namens Irving, der wird gespielt von Christian Bale.
Mhm.
Das ist wieder eine der Rollen, wo er sich extrem viele Kilos angefressen hat, fette Wampe hat und auch mit offenem Hemd irgendwie auf so einem Stuhl sitzt mit so einer Zigarette,
naja.
Hat ein Haarteil in der Mitte, hat sich eine Glatze rasiert, hat nur noch links und rechts irgendwie Haare und in der Mitte klebt er sich halt so recht unbeholfen da noch so ein Haarteil hin, damit es noch was aussieht.
Aber Alter, das war ja das, was ich an dem Film leider am besten fand. Also alles außer Handlung im Grunde, also Kostüm, Ausstattung, Maske, war ja alles richtig gut in dem Film.
Stimme ich voll mit dir zu. Also stimme ich mit dir überein. Aber es ist ja auch etwas, was David O. Russell über seinen eigenen Film sagt. Der legt ja gar keinen Wert auf die Story. Das ist ja das Abgefahrene.
Ja, aber dann, also, das passt halt nicht zu Eihard Huckabees, finde ich.
Ja, da ist die Story halt auch groß. Aber er selbst sagt, dass Story zweitrangig ist. Das hat er auch, da komme ich später zu bei den Funfacts. Aber Christian Bale hat zum Beispiel angemerkt, weil die viel improvisieren durften in dem Film. Christian Bale hat in einem Moment angemerkt, David, du weißt schon, dass wir hiermit die Story maßgeblich verändern, wenn wir das jetzt so und so improvisieren.
Mhm.
Und er meinte so,
Draufgeschissen,
Story ist für mich nicht wichtig. Für mich ist halt Style wichtig. Style ist wichtiger und keine Ahnung, dass es gut aussieht.
Gut, das gebe ich ihm bei dem Film. Style hat er.
Das passt. Das passt definitiv, diese Einstellung. Irving ist ein Trickbetrüger, Kunsthändler und Irving lernt Sydney kennen. Und lernt sie auch lieben. Sydney wird gespielt von Amy Adams. Und obwohl Irv noch verheiratet ist mit der manisch-depressiven lauten Rosalind, die wiederum gespielt von Jennifer Lawrence, verliebt er sich halt so ein bisschen in Sydney und lässt da was laufen. Das heißt, die Ehe mit Rosalind ist schon ziemlich erkaltet, aber irgendwie ziehen die sich noch an. Also die haben noch einen gewissen Reiz miteinander, haben auch immer noch Sex und haben auch ein gemeinsames Kind, das sie auch hüten wollen und das er auch sehr liebt. Und die vergeben illegal Kredite, nachdem die irgendwie so mit Kunstfälschung und so zu tun hatten, vergeben die illegal Kredite, zwacken da praktisch auch noch ihre Prozente ab und bei dieser Aktion kommt ihnen ein sehr lauter FBI-Agent auf die Schliche, Richie Tommaso. Der wird gespielt von Bradley Cooper.
Mhm.
Auch richtig cool mit einer Mini-Pli-Frisur.
Ja.
Der wohnt bei seiner Mom und lässt sich mit den Lockenwicklern auch wirklich diese Frisur da irgendwie die ganze Zeit reinmachen und so. Das finde ich schon auch eine richtig abgefahrene Rolle. Und er ist ja halt dieser zugeguckste italienische Italo-Amerikaner, der halt für die Cops arbeitet und der auf sein großes Ding wartet, wo ihn dann alle zu schätzen wissen. Und er sieht jetzt seine Chance gekommen, weil er spannt diese beiden ein, erpresst die, um die Haftstrafe halt zu reduzieren und sagt ihm, pass auf, ich will korrupte Politiker zur Strecke bringen. Und ganz vorne dabei bei diesen korrupten Politikern ist der Bürgermeister von Camden, der wird gespielt von Jeremy Renner. Und mit dem wollen die so einen Fake-Deal halt irgendwie einfädeln. Bringen da noch so einen falschen Scheich rein, der noch nicht mal irgendwie arabisch ist, sondern der irgendwie von Michael Peña gespielt wird, als Mexikaner. Und der soll das Glücksspiel, die sollen das Glücksspiel in Jersey irgendwie neu beleben. Und dieser Scheich soll das finanzieren. Und das soll vom Bürgermeister halt alles abgesegnet werden. Im Gegenzug dazu soll der halt eine schöne Stange Geld kassieren.
Mhm.
Und das soll aber so fingiert sein, dass dann das FBI da eingreift und dann so als strahlende Helden dastehen und von wegen so, guck mal, wie viele Politiker hier wieder erwischt haben, die hier korrupt sind und so. Problem ist bloß, dass bei dieser Geschichte, dass Jersey wieder neu belebt wird mit Glücksspiel und dass da jetzt wieder frischer Wind einkehrt, auch die Mafia Wind bekommt. Und schon wächst der Plan von unseren vier oder beziehungsweise von den drei Protagonisten, die ich gerade genannt habe, das wächst ihnen dann so ein bisschen über den Kopf, weil dann zu viele Leute mitmischen, die halt nicht einkalkuliert haben. Und dann ist natürlich dieses Never Bullshit the Bullshitter. Jeder betrügt so ein bisschen den anderen, weißt du? Ich meine, Irving macht kein Geheimnis draus, dass er diesen Cop namens Richie nicht leiden kann. Dazu kommt, dass Sydney sich dann mit dem Cop einlässt, Weißt du, und dass sie dann irgendwie mit Irving Schluss macht und so, und dann ist er natürlich auch eifersüchtig und will sie natürlich zurück, sie macht aber gerade mit irgendwie mit dem Polizisten rum, und das ist so dieses Vierergespann von diesen vier Hauptdarstellern, die dann so durch den Film führen. Und du hast in Nebenrollen hast du auch auf jeden Fall krasse Leute, also du hast neben Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Amy Adams, Christian Bale und Jeremy Renner, die ich genannt habe, hast du Louis C.K., finde ich schon krass, weil der spielt ja den FBI-Chef.
Ach, okay.
Von auch meine ernste Rolle.
Jeremy Renner hätte ich auch nicht mehr gewusst.
Hättest du nicht gewusst? Mhm. Was? Das war doch so legendär, diese Szene, wo er so die Lila singt.
Nee. Also ich hätte Christian Bale, Amy Adams, Jennifer Lawrence, hätte ich gewusst.
Jeremy Renner spielt halt 1:1 diesen Bürgermeister von New York, den wir mal hatten in der Doku.
Mhm.
Der halt auch so Kinder, weißt du, so Babys auf den Kopf küsst, ja, und so, und mit der schwarzen Community super down ist, jedem die Hand gibt und immer im Lächeln, immer im Strahlen, so, mhm, weißt du, den alle mögen, so ein JFK-Typ, so. Und macht er auch richtig gut. Dann haben wir Jack Huston aus Boardwalk Empire, und noch einer aus Boardwalk Empire spielt mit, Shea Whigham, den ich ja immer mag.
Ja.
Michael Penny habe ich schon erwähnt, Alessandro Nivola, der jetzt auch in Amsterdam auch wieder im Cast ist, der spielt hier auch mit.
Mhm.
Und dann gibt es noch eine Gastrolle eines legendären Schauspielers in einer Rolle, wo ich, den habe ich nämlich komplett vergessen, dass der hier mitspielt. Und das fand ich natürlich auch mega, als der dann aufgetreten ist. Den werde ich hier nicht erwähnen. Und das ist 1:1 das, was du gesagt hast. Wenn du hier die Story bemängelst, ist das Style over Substance an jeder Ecke.
Hm.
Aber der ist in vielen Momenten witzig. Alle Schauspieler hier scheinen unfassbar viel Spaß zu haben, ihre Charaktere halt irgendwie so mit Leben zu füllen. Der fette Christian Bale, dieses Haarteil von ihm, Coopers Mini-Plea, diese Lockenwickler und der ganze Style von dieser 70s-Style, den halt irgendwie auch die Frauen tragen, die Kostüme, die Frisuren der 70er, ist Hammer. Und ich bin halt ein Sucker für Filme, die in den 50er, 60er, 70er, 80er spielen, die halt mit den geilen Songs der damaligen Ära untermalt sind. Und das halt perfekt irgendwie mit diesem Setting kombinieren. Und das macht O'Russell halt meisterhaft. Der hat an einer Stelle, ballert er halt Songs rein, irgendwie nacheinander in so einer Montage. Da läuft halt Don't Leave Me This Way, da läuft Delilah, da läuft dann I Feel Love, wo die dann im Studio 54 sind und dann so irgendwie zu I Feel Love tanzen, wo dann Amy Adams so mit diesem Richie so ein bisschen näher kommt, hier mit der Rolle von Bradley Cooper. Das sind wirklich tolle Momente. Und der Film ist halt voll von wirklich ikonischen Szenen für mich.
Mhm.
Das ist halt eine Szene, wo die sich halt treffen zu diesem Geschäftsmeeting mit dem Scheich. Und da sitzen halt die krassesten Mafiosis, Jerseys sitzen halt an der Bar.
Mhm.
Und Christian Bale und Bradley Cooper und alles so, ja, das ist doch der und der und bla, und das ist doch der und der von den Mobstern. Und Rosalyn, die halt so auf alles scheißt, so, die gibt halt einen Fick, so die Rolle von Jennifer Lawrence, die sagt halt so wie, vor den Jungs habt ihr Angst oder was? Und dann siehst du, wie sie halt so zu denen rübergeht. Und die Kamera folgt ja wie Michael Madsen in Reservoir Dogs.
Mhm.
Weißt du, die Kamera ist so hinter ihr und folgt ihr, wie sie so rüberläuft und sich einfach so zwischen diese Typen setzt und dann so nach Feuer fragt, weißt du, mit ihrer Zigarette und dann mit denen lacht so und sagt so, ja, die haben übrigens alle super Schiss hier für euch und so weiter, weil seid ihr doch ganz harmlose Miezekatzen und so, weißt du, und fängt dann an, mit denen zu flirten. Das ist einfach unfassbar gut gezeichnete Charaktere, wie ich finde. Und auch diese Szene, dass Richie Sidney vögeln will. Also der wird ja dann richtig rollig, weißt du, weil Sidney macht ihn ja richtig geil, indem sie sich so auf so einen Tisch setzt und halt trägt halt immer so total ausgeschnittene Kleider und riesen Dekolletés und so.
Mhm.
Und sie sagt aber zu ihm so, wir vögeln erst, wenn das Ganze real ist. Wenn das mit uns halt wirklich real ist, so, weißt du, wenn der Deal über die Bühne gegangen ist so und wenn wir fühlen, jetzt ist es soweit, dann haben wir halt Sex.
Mhm.
Und sie macht ihn aber die ganze Zeit heiß und macht ihn die ganze Zeit an.
Mhm.
Und er ist halt total rollig in diesem Hotelzimmer und will sie halt besteigen, aber darf dann nicht und geht dann wieder so 3 Schritte zurück und guckt sie an und geht dann wieder an sie ran. So, und das ist so witzig. Ich finde es so unfassbar witzig. Also ich fand es richtig gut, wie das gespielt worden ist von denen. Und ich mag den sehr. Ich habe ein Stein im Brett für American Hustle. Also ist wirklich ein geiler Film. Und ich habe ja schon gesagt, also viele bemängeln ja die Story bei dem Film und das sehe ich ja hier. Aber das ist wieder das Problem auch an anderen David Russell Filmen. Das ist hundertprozentig Style over Substance und das lasse ich auch durchgehen, das Argument. Das ist dieses Ding, dass hier viel improvisiert worden ist. Und O'Russell, hier ist nochmal das Zitat, I hate plots, I'm all about characters, that's it.
Hm.
Das ist halt ein Zitat, was er gesagt hat. Und das trifft auch auf viele seiner Filme zu. Und ich erwarte von Amsterdam auch nicht die Riesen-Story. Du hast halt wirklich ein Riesen-Aufgebot. Und das wird wahrscheinlich auch viel Style over Substance sein, aber das kann er gut, finde ich.
Hm. Ja, du, ich glaube auch, der Grund, warum ich den primär so scheiße fand, war, weil halt die Erwartungen durch seinen Namen für mich extrem hoch waren.
Mhm.
Ich habe halt eine flashige Geschichte erwartet und die gab's dann halt nicht wirklich. Und ja, das kann auch gut sein, dass ich mich dann halt gar nicht erst auf den Spaß eingelassen habe, den das unter Umständen macht.
Ja.
Will ich auf jeden Fall einräumen. Es klingt ja schon so, als hättest du hier verdammt viel Spaß gehabt.
Ja, hatte ich. Es ist wirklich das Gegenteil von I Heard Huckabees. Weil der Huckabees hat ja an sich so, als Film ist er ja nicht so imposant. Oder weißt du, so pompös wie zum Beispiel seine anderen Filme, seine anderen Werke. Dafür hat er wirklich eine krasse Story.
Mhm.
Und der Rest, also
er ist halt deeper Shit und das ist halt das komplette Gegenteil davon.
Die großen Filme sind das Gegenteil, genau. Die sind halt aufgeblasen.
Ja, und das war aber für mich so der erste Reality-Check mit dem Ding, weil ich glaube, davor...
So bist du reingegangen, ja.
Ja, klar, weil die Messlatte war halt für mich I Heart Huckabees.
Ja, klar.
Und dann, da ist natürlich eine riesen Fallhöhe da.
Naja, aber der ist geil. Also die Musik und die Optik und die ganze... Also ich fand die Story jetzt auch nicht... Also die war jetzt nicht komplett für den Müll, sondern das war schon so dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen vielen Charakteren und jeder will jedem was auswischen und so. Das hat schon auch geil funktioniert. Das ist jetzt nicht so, dass der Film jetzt komplett inhaltsleer ist und so. Und,
nee, aber ich meine, ich hätte ansatzweise erzählen können, was hier die Handlung ist.
Okay.
Ich hätte dir die Zeit sagen können, ja, weil das ist hängen geblieben eben.
Renner mitgespielt hat.
Ja, aber mal ganz ehrlich, also auch anhand von dem, was du jetzt erzählt hast, wenn die Frisur von Bradley Cooper mehr Erwähnung findet als das Schauspiel von einzelnen Leuten hier, dann das sagt ja schon eine Menge über den Film aus.
Also das Schauspiel sei ja definitiv auch positiv erwähnt, weil vier von denen waren...
Da haben wir das noch nachgeschoben.
Naja, unsere vier Hauptcharaktere waren Oscar-nominiert. Also ich meine, so schlecht kann das Schauspiel nicht gewesen sein.
Ach.
Die wurden alle mit einer Oscar-Nominierung gewürdigt. Also inklusive Jennifer Lawrence. Also,
ja, aber war der große Verlierer.
Ja, natürlich war es der große Verlierer, aber gut.
Ja, das will ja nichts heißen.
Nee, wollte gerade sagen, das kann man sich auch hinschieben jetzt, wie man will. So bei anderen Filmen erwähnen wir das als positives Beispiel und dann kann man auch sagen...
Naja, nee, bin ich ja voll bei dir. Ja. Nur... Ja, eben. Bei mir ist da wirklich inhaltlich mal so gar nichts hängen geblieben. Ist schon krass.
Ja, habe ich hier nicht vermisst.
Mhm.
Ganz ehrlich. Also ich sehe es, aber es trotzdem macht Riesenspaß. Und wenn ein Film mir Spaß macht über, ich glaube, 2 Stunden 20, Alter. Ja, 138 Minuten, 2 Stunden 20, dann will das schon was heißen. Dann hat er einiges richtig gemacht.
Mhm.
Jennifer Lawrence hat übrigens die Angewohnheit, während der Dreharbeiten immer Doritos und Chips in sich reinzufressen, so in den Drehpausen. Das sorgte dafür, dass die Flecken auf den tollen Kleidern hatten, irgendwie aus den 70s.
Oh, ja, okay.
Und das Kostümdepartment hat wirklich dann Kopien für ihre Kostüme erstellt.
Mhm.
Falls sie da wieder irgendwie Chipsabdrücke drauf hat, dass man immer noch irgendwie ein Kleid hatte als Ersatz oder zwei Kleider, die man ihr halt anschmeißen konnte, wo keine Flecken drauf waren. Das ist zum Beispiel auch abgefahren, habe ich auch noch nicht gehört, dass das...
Ja, aber es ist tatsächlich je nach Kostüm nicht unüblich, dass es das mehrfach gibt.
Ja, aber in dem Fall war es ja gezielt wirklich auf Jennifer Lawrence aus, weil die halt dieses Angewohnheit hat.
Dorito-Fingers dann da rumgepusht hat. Okay.
Richtig, auch abgefahren. Und dieser besagte Schauspieler, der dann in dieser Gastrolle auftaucht, den ich hier aus Spoilergründen nicht erwähnen will, der erkannte Christian Bale nicht, als der an den Set kam. Der hat halt alle Hallo gesagt, hallo Fat Guy.
Mhm.
Und dann hat er David O'Russell gefragt, wer ist denn der Typ?
Witzig.
20 Kilo mehr und David O'Russell meinte zu ihm, das ist Christian.
Mhm.
Also nee, das ist nicht Christian. Also doch, das ist Christian.
Geil.
Und da ist er dann nochmal hingegangen und hat ihn dann so proper-mäßig begrüßt, wie es hieß. So. Und hat ihn dann nochmal, meinte dann so, Digga, im wahrsten Sinne des Wortes, krasse Verwandlung.
Spricht auf jeden Fall auch da wieder für Maske und alles, ja.
Ja, ist schon krass. Ist schon abgefahren, wie der an diesem Stuhl sitzt und diesen Jazz-Song dann lauscht und wie er dann Sydney hat alias Amy Adams dann erzählt, was für ein krasser Künstler da und wie diese Jazzplatte und so weiter, wie geil die ist und so. Und das sind einfach ikonische Momente. Ich mochte den sehr. War auch ein Riesenerfolg. Das war der größte Boxoffice-Hit von David O. Russell in seiner Filmografie, weil der hat aus 40 Millionen über 250 Millionen Einspiel gemacht.
Ja.
Das war ein Hit.
Da haben die Oscars bestimmt geholfen.
An den Kinokassen. Ja. War schon ziemlich Hype um American
Hustle. Krass.
Geiler Film. Ich mag den sehr. Ist wahrscheinlich... Also für mich ist wahrscheinlich das mein Favorite aus seiner Filmografie, obwohl The Fighter und Silver Lining Playbooks natürlich auch sehr, sehr geile Filme sind. Also ist schon ein interessanter Regisseur, kann ich nicht anders sagen. Wird wahrscheinlich mehr Punkte kriegen als von dir.
Ja, den müsste ich eh erstmal wieder gucken.
Müsste man neu sichten.
Naja.
Ja, wurde mal seit 2013 jetzt mal ein Rewatch gemacht und ich würde zu den Punkten überleiten. IMDb 7,2. Und dann doch ein erstaunlich hoher Metascore, der ist bei 90.
Wow.
Mhm. Rotten Tomatoes 8,2 von der Kritik und 3,8 vom Publikum, auch hier wieder sehr gut. Letterboxd wiederum eine 3,3. Da sind ein paar, die sehen das ähnlich wie du.
Boah, das ist jetzt richtig, richtig schwierig. weil auch da wieder, wenn ich so über einen Film spreche, dann bin ich wahrscheinlich bei 10. Mhm. Weil wenn du sagst, ich habe Riesenspaß und über die komplette Lauflänge und ich scheiß drauf, dass die Handlung hier zu vernachlässigen ist, weil es einfach so viel Spaß macht.
See you, MacGruber.
Ja. Ja, jetzt bist du aber natürlich nicht ich und jetzt muss ich aber das irgendwie eintakten, weil du es ja dann wahrscheinlich doch so ein bisschen mit einfließen lässt, dass das mit der Handlung hier eher zweitrangig ist. Ah, wirklich schwierig. Also anfänglich war ich irgendwo bei 8,5 und das Ding hat aber wirklich halt das Potenzial, sehr weit oben zu sein. Ich glaube, du bist bei 9.
In dem Fall bin ich der Lee und gebe ihm 10 Punkte.
Im Ernst?
American Hustle kriegt von mir 10 Punkte und 5 Sterne bei Letterboxd als einziger in meiner ganzen Bubble.
Alter, 10?
10.
Oh wow.
Der war für mich nämlich, das wollte ich natürlich nicht verraten, ansonsten wäre es ein krasser Anhaltspunkt, in dieser besagten Top 10 war der auf Platz 1. Noch vor, also zweiter Platz war Anchorman 2, der auch 10 Punkte gekriegt hat. Der kam danach. Und an dritter Stelle war Guardians of the Galaxy mit 9,5. Also insofern, der hat alle weggehauen. Das war für mich der beste Film des Jahres.
Alter, 10?
10.
Wow.
Versteht die Welt nicht mehr. Du hast ja selbst richtig eingeleitet. So, wenn ich von einem Film so reden würde, dann wäre es eine 10. Und in dem Fall ist das für mich auch
ja,
eine
10. Ja, ja, du hast ja trotzdem Spaß gesagt, du nimmst auch wahr eben, dass Handlung nicht da ist und so.
Ja, ja, rational.
Ach, das ist ja abgefahren. Ist der hier bei 10, ey?
Das ist eine 10, ja.
Ja gut, ich habe eingeräumt, dass es hier Potenzial gibt, hart daneben zu liegen. Ah.
Ja, es gibt nicht viele Filme zwischen 2010 und heute, die von mir 10 Punkte gekriegt haben. American Hustle ist tatsächlich einer davon.
Ausgerechnet der, na gut.
Ja, ausgerechnet der, wo viele sicher einiges auszusetzen haben. Das ist wird wahrscheinlich rauen hier durchs Banausenpublikum gehen, aber ja, du, ich mag den total.
Fair enough, wenn du so viel Spaß dabei hattest.
Ich habe hier richtig Spaß bei.
Und das war jetzt aber die zweite Sichtung nach dem Kino.
Korrekt.
Mhm.
Ja. Ich hatte am Anfang, es war tatsächlich ein Ansatz, als ich gesagt habe, ich bin natürlich ein bisschen euphorischer, wenn ich aus dem Kino rauskomme, weißt du, ich hatte auf der Leinwand so Predator Upgrade, wenn ich den neu sichte, ob ich da immer noch bei diesen 8,5 bin, weiß ich nicht. Man ist ja, durch den Kinobesuch ist man ja auch öfter mal klar, so ein bisschen hyped, so hast du ja selber auch mal eingeräumt zu manchen Filmen.
Zombieland 2.
Zombieland 2, genau, wird da mal als Beispiel genannt. Und das wollte ich halt wissen, ob der immer noch funktioniert. Und bei der ersten Hälfte war ich mir nicht sicher, ob der immer noch bei den 10 ist, aber wo der Nachspann dann lief, dachte ich so, pff. Da sind einfach zu viele ikonische Momente, als dass ich hier keine 10 geben könnte.
Okay, nice.
Alright.
So, dann bringe ich auch mal einen Kinofilm. Du wolltest den ja leider nicht sehen, also war ich ohne dich im Kino. Mhm. Der aktuelle Film von George Miller. 3000 Years of Longing.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bist du gespannt.
Sah nicht so nach Mad Max aus.
Nee. Aber ja, hast natürlich recht. Das ist der Herr, der uns Mad Max geschenkt hat. Und der hat das auch geschrieben. Mhm. Wie, glaube ich, eh auch so die meisten seiner Sachen. Ne? Witzigerweise hier erstmalig mit seiner Tochter. Und das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von A.S. Byatt. Ursprünglich, weil das war schon lange in der Mache. Also schon wohl Anfang 2000.
So lange?
Gab es die Idee, sowas zu machen. Und ursprünglich wollte George Miller, dass Nick Enright das Drehbuch mitschreibt, mit ihm. Das ist der Herr, der Lorenzos Öl geschrieben hat. Den hast du ja mal gebracht hier.
Ja, stimmt.
Auch ein George Miller-Film, der mir noch fehlt. Mhm. Jetzt ist Nick Enright aber 2003 an Krebs verstorben. Und der war aber der Patenonkel von Millers Tochter, eben Augusta. Und er hat ihn auf die Idee gebracht, dass er das doch mit seiner Tochter schreiben soll. Deswegen, also das war echt lange in der Mache, das Ding. Und so sind die jetzt als Autoren gelistet. Ja. So viel mal dazu. Ansonsten vielleicht auch noch ein nennenswerter Credit, so hinter der Kamera. Komponist Junkie XL. Der hat ja auch schon eine Menge großer Filme gemacht. Hier allerdings als Tom Holkenborg gecredited. Naja. Ja, 3000 Years of Longing.
Ja, Junkie XL war ja schon auf dem Matrix-Soundtrack bei. Das ist ja auch schon eine ganze Weile am Start.
Ja, aber eben, wie, also echt große Filme gemacht. Ich habe das mal angeguckt, schon krass. Mhm. Ja, und wir haben ja den Trailer im Kino gesehen. Und ich finde, was der Trailer ganz gut gemacht hat, ist, dass der nicht zu viel verrät. Mhm. Ja, und du hattest aber keinen Bock, so, und jetzt erkläre ich dir mal, was hier geht. Weil ich muss gestehen, vielleicht sogar durch den Trailer, ich habe ein bisschen was anderes erwartet.
Okay, dann könnte es vielleicht doch was für mich gewesen sein, weil das ist so einer der Filme, wo dich der Trailer entweder anspricht oder der Trailer sagt dir halt so, boah, nee.
Was hast du denn anhand des Trailers gedacht, in welche Richtung das geht?
In so einer, weiß ich nicht, in so einer tiefen psychologischen, märchenhaften Geschichte. Ich kann jetzt, ich müssen mir den Trailer nochmal angucken, um das zu rekapitulieren. Das war mir irgendwie alles ein bisschen zu.
Ja, aber genau wegen solchen Begriffen hatte ich natürlich Bock drauf.
Ja, klar, das ist ja deins.
Und jetzt steht hier im Genre, das habe ich natürlich im Vorfeld nicht gesehen, steht hier aber Drama, Fantasy, Romance. Mhm. Und ja, wie gesagt, nicht das, was ich erwartet habe. Ich erzähle mal, was hier geht. Tilda Swinton spielt eine Akademikerin. Die ist Narratologist. Das heißt, die studiert an Erzählformen und deren Aufbau. Mhm. Einfach gesagt, sie studiert Geschichten. Und die ist sehr alleine immer, ist eine ziemliche Einzelgängerin, wie sie sagt, aus eigener Entscheidung raus. Mhm. Und ja, sehr vernünftig ist, glaube ich, auch noch wichtig, dass die eben so ein recht rationaler Typ ist. Also die analysiert zwar fiktionale Geschichten, aber primär um die Verbindung und die Entwicklung der Geschichten innerhalb zu analysieren. Heißt, die guckt sich Geschichten an, die über die Menschheitsgeschichte so geschrieben wurde und stellt dann eben fest, dass es immer ähnliche Ausflüchte in Geschichten gibt aufgrund der Entwicklung der Menschheitsgeschichte und was sich da sonst so in der Realität eben abspielt.
Ja.
Und weist halt dann so auf die Parallelen auf. Das ist so ihr Job. Und im Zuge dessen fährt sie zu einer Konferenz nach Istanbul. Dort trifft sie auf einen alten Freund. Und dann sind die auf so einer Konferenz und schon am Flughafen hat sie eine ganz komische Begegnung. Und die ist dann so mit ihrem Gepäckwagen unterwegs und dann kommt so ein kleiner Typ angerannt, der auch irgendwie eine komische Erscheinung ist, nicht nur optisch, sondern auch seine Oberfläche, also so seine Umrisse sind irgendwie wie in Bewegung. Mhm. Das ist ganz strange gemacht. Er sieht also aus, als hätte er wie so ein bisschen eine Aura um sich.
Capex oder was?
Nee, echt nicht.
Echt nicht.
Ja. Und achso, vielleicht noch ergänzend, sie führt als Erzählerin in den Film ein und erzählt, das ist jetzt hier eine Geschichte, die mir wirklich passiert ist, aber weist eben auch darauf hin, dass sie sich beruflich eben auch mit Geschichten befasst und man soll das eben auch als genau solche verstehen. Das heißt, du wirst schon so ein bisschen dahin gelenkt, dass du hier ein Märchen geboten bekommst.
Okay.
Jetzt ist sie mit ihrem Freund auf dieser Konferenz. Nachdem sie eben am Flughafen diese komische Begegnung hatte mit diesem kleinen Typ, der dann zu ihr kam und ihr den Wagen wegnehmen wollte und sie irgendwie da mitzerren wollte und sie nur festgestellt hat, also als sie an ihn rangekommen ist und ihn berührt hat, dass der irgendwie sehr heiß ist. Mhm. Und dann kommt aber auch gleich schon ihr Freund und noch eine Freundin, also ist ein alter Freund von ihr mit dessen Freundin und die holen sie halt ab am Flughafen und dann fragt sie die auch gleich, sag mal, habt ihr den Typen gesehen? Und die so, nee, und dann im Auto beschreibt sie den nochmal genauer und fragt ihn nochmal, und die so, nee, haben wir nicht gesehen. Und dann sind die auf dieser Konferenz und dann sind die beiden auf der Bühne, also sie und dieser Freund, und er hält einen Vortrag und sie ist quasi als Expertin anwesend und ergänzt dann noch hin und wieder, was er sagt. Und als sie dann so spricht, scannt sie so das Publikum und dann sieht sie im Publikum wieder so eine Gestalt. Diesmal allerdings so ein älterer, großer Typ in so einem weißen Kleid. Oder Gewand. Und der kommt langsam auf sie zu. Und da guckt sie sich auch schon wieder fragend um zu ihrem Freund und der scheint den nicht wahrzunehmen und sie geht davon aus, weil sie das auch davor im Gespräch mit dem Freund kurz thematisiert hat, nach diesem Vorfall am Flughafen, sagt sie so, ey, meine Einbildung, die nimmt in letzter Zeit immer mehr Überhand. So, ich habe immer mehr so Momente, wo ich irgendwie Dinge sehe, die nicht da sind und es ist alles weird. Und sie schiebt es aber eben auf ihre Arbeit und dass sie da so tief drin ist und sagt halt, sie muss sich einfach mal wieder ein bisschen distanzieren. Und deswegen ist auch so der erste Ansatz, als sie dann diesen Typen im Publikum sieht bei der Konferenz, dass sie erstmal kurz die Augen schließt und bis drei zählt in der Hoffnung, dass der wieder weg ist. Ist er leider nicht.
Okay.
Und dann sagt sie noch so ein paar Takte eben fürs Publikum und der Typ kommt immer mehr auf sie zu und am Ende macht er so einen Satz auf sie zu und dann gibt's einen Schnitt und wir sehen, wie sie ohnmächtig auf dem Boden liegt und gerade wieder zu sich kommt. Und dann sagen eben dieser Freund von der Konferenz und die anderen umstehenden Leute sagen so, die ist einfach umgefallen, quasi einfach ohnmächtig geworden. Niemand weiß, was passiert ist. Also diesen
Typ. Okay, also sie ist die Einzige, die den sieht.
Richtig. Mhm. Dann geht sie im Anschluss oder am nächsten Tag, das weiß ich nicht mehr, geht sie mit diesem Freund auf den Basar in Istanbul. Und dann, das ist ja ein Riesending, und dann sind sie da in so einem kleinen Laden und dann gibt es drei Räume und sie beschreibt das auch minutiös aus dem Off. Und sie sind im kleinsten Raum und da gibt es so einen Wühltisch mit so allerlei Klunker und sie greift dann ganz nach unten und holt da so eine Flasche raus. Hm. So eine blau-weiß gestreifte Flasche, die aber an der einen Seite auch so eingedellt und wie verbrannt aussieht. Der ist definitiv ein Makel, der sehr offensichtlich ist. Und dann sagt sie so, das will sie so als Memento mitnehmen aus Istanbul nach London zurück. Und dann kommt der Freund an und sagt, guck mal, ich habe hier eine viel schönere Flasche und außerdem die sieht irgendwie kaputt aus. Und sie so, ja, aber irgendwie interessiert mich die, fragt dann auch den Händler, was hat's mit der Flasche auf sich? Hm. Und er sagt, naja, diese blau-weiße Färbung, die wurde eben damals von den und den Leuten gemacht. Und das kann aber auch sein, dass es jetzt einfach eine billige Kopie ist. Und er, ne, kann das also nicht gewährleisten, dass sie echt ist. Aber sie sagt halt, irgendwie interessiert sie die Geschichte, die an der Flasche hängt. Und entscheidet sich dann für die und sagt dann halt auch ihrem Freund so, nee, danke, ich hab irgendwie, will ich die. So nach Motto, die spricht zu mir. Hm. Und dann nimmt sie Flasche mit. Und dann zurück im Hotelzimmer, kommt sie gerade aus der Dusche, ist im Bademantel, macht sie noch ein Handtuch um die Haare und hat dann wieder diese Flasche in der Hand und will die von diesem Dreck befreien, der da drauf ist. Und greift dann zu ihrer elektrischen Zahnbürste und schrubbt halt über dem Waschbecken mit an dieser Flasche rum. Und dann ploppt der oben die Öffnung auf und ein Gin kommt raus. Also erstmal kommt eine Menge lilaner Nebel, ne, und so, also relativ. Ja, ist schon sehr groß, weil, also groß literally, weil Gin, gespielt von Idris Elba, da ist dann erstmal nur so sein Fuß zu sehen, der halt komplett durch die Badezimmertür ragt, weil der halt so riesig ist, dass der sich irgendwie in einem Hotelzimmer gerade so flach hinlegen kann. Ja, und dann verschwindet dieser Fuß, auch da wieder mit so einem, mit diesen nebelähnlichen Partikeln, ne, also diesen Farbpartikeln, die irgendwie um die Umrisse von ihm rumschwirren, wie ähnlich bei den Figuren, die sie am Anfang gesehen hat.
Ja.
Ja, und dann nimmt er irgendwann eine Größe an, die so an ihre rankommt und dann unterhält sie sich mit ihm. Und dann erzählt er, wo er herkommt und wie er es in die Flasche geschafft hat und seinen ganzen Gang bis dahin.
Also bisher könnte es auch ein Kinderfilm sein. Von der Prämisse.
Der ist ab 6 Jahren freigegeben.
Okay.
Ich will es nicht ausschließen.
Dieper Scheiß. Ja gut, aber vielleicht kommen dann noch ein paar Aspekte dazu, die vielleicht für Kinder dann ungeeignet sind. Ich bin gespannt.
Weiß ich gar nicht. Also, es ist in der Geschichte dann so, dass er ihr sofort sagt, ich bin ein Djinn, du hast 3 Wünsche frei und wenn ich dir die 3 Wünsche erfüllt habe, bin ich quasi frei. Das ist ja so die Lebensaufgabe eines Djinn.
Ja, klar.
Und das Interessante an der Prämisse ist ja, dass sie Geschichten, speziell Geschichten, die über die Jahrtausende weitertransportiert wurden, wo es dann eben oft drum geht, dass einer 3 Wünsche frei hat, die kennt sie natürlich alle, von vorne bis hinten und weiß deswegen auch sehr genau, dass das immer schief geht. Dass diese 3 Wünsche, dass das nie cool endet und sagt halt so, sag mal, für wie blöd hältst du mich? Kommst hier mit 3 Wünschen an, dann kommt noch dazu, dass sie sich selber als sehr glücklich bezeichnet. Sie sagt, ich habe alles, was ich will. Hm. Ich bin alleine, weil ich das will. So, ich bin mit allem zufrieden. Ich bin glücklich. So, ich habe keine Wünsche. Weil er sagt halt auch immer, spricht halt von etwas your heart's desire. Ne? Also es geht schon auch darum, dass sie sich etwas wünscht, was sie sich halt von tiefstem Herzen wünscht. Und sie sagt halt so, hey, da gibt's nichts. So, und dann hängt er halt echt am Turm. Weil sie dann ihn am recht zu Beginn auch fragt, so, ja, was passiert denn, wenn ich mir einfach nichts wünsche?
Erinnere mich an einen Witz, den ich nachher erzählen werde, diesbezüglich, der mir gerade eingefallen ist.
Okay.
Der passt da super rein.
Okay. Ja, und das ist aber ein Moment, wo er kurz durchdreht und dann auch nur sagt, hey, sag sowas nicht, weil das würde natürlich sein Aus bedeuten. Hm. Naja, und weil sie so geschichtsaffin ist und er ja diesen interessanten Werdegang oder diese interessante Laufbahn hinter sich hat, erzählt er ihr jetzt erstmal, wie das losging und wie er zum ersten Mal in die Gefangenschaft einer Flasche gekommen ist und dann nämlich ein zweites Mal und dass er jetzt halt frei ist und da eben jetzt endlich erneut die Möglichkeit hat, irgendwie wirklich frei zu sein. Und diese Geschichten, die sehen wir im Verlauf des Films. Ich muss dir so vorstellen, dass jetzt quasi die ersten, also mal mindestens so zwei Drittel, sind die beiden im Hotelzimmer, unterhalten sich, fast schon Kammerspiel, wobei dann immer mit diesen sehr ausgiebigen Flashbacks, wo er erzählt, anno dazu mal war ich bei der Queen of Sheba und fand die so toll und ich war eben an ihrer Seite und dann hat sie mich aber halt aufs Härteste betrogen, weil dann kam King Solomon an und hat ihn halt in eine Flasche gepackt. Mhm. Dann sagt sie so, Moment mal, King Solomon ist zu ihr gekommen, sie ist doch zu ihm. Und er so, Lady, ich war dort. Ich war dabei. Nee, ist nicht so. Die so, aber alle Geschichtsbücher sagen, dass sie zu ihm ist. Also, weil es natürlich um reale Personen geht, ne? Aber halt so die Überlieferungen über die Jahre einfach eine andere sind. Und er war halt 3000 Jahre alt und sagt halt so, ey, ich war dabei. So, nee. So, er ist zu ihr gekommen. Mhm. Und bei der Aktion hat er eben ihn dann das erste Mal in eine Flasche verbannt. Und so erzählt er eben im Verlauf des Films oder im Verlauf diesen ersten zwei Drittel, erzählt er eben seine Geschichte. Und sie, das ist immer wieder unterschnitten, auch mit den Hotelzimmer-Momenten, wo sie dann Zwischenfragen stellt oder die sich halt irgendwie kurz unterhalten.
Ja.
Also es ist sehr dialoglastig. Das fand ich auch so witzig, auf Letterboxd hat einer wieder mal so eine Einsatzrezension. George Miller discovered dialogue.
Ja, stimmt, nach Mad Max eher ungewöhnlicher.
Das ist eben nach Mad Max Fury Road halt wirklich sehr ungewöhnlicher. Aber gleicher DOP übrigens. Den hat er jetzt ein zweites Mal aus der Rente geholt für diesen Film.
Nochmal.
Ja, weil der war ja bei Mad Max Fury Road ja, eigentlich klar. Schon in Rente gewesen und jetzt hat er ihn wieder hergeholt. Und das ist tatsächlich auch was den Film wirklich sehr sehenswert macht. Also ich finde, der hat eine geile Bildsprache. Mhm. Jetzt ist die CGI hier, glaube ich, schon auch sehr bewusst. Das hat man, glaube ich, schon auch anhand des Trailers gesehen. Die ist halt auch voll an Märchen angepasst. Mhm. Das ist alles natürlich schon sehr künstlich. Aber eben, ich glaube, das soll so sein und das hat mich auch nicht gestört. Na, und dann erzählt Jin ihr eben seinen Werdegang und eben auch seine, also die von den Menschen, die er geliebt hat. Weil, ne, steht ja hier auch Romance im Genre, also das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Mhm. Und drängt sie zwischendurch halt immer wieder drauf, irgendwie einen Wunsch auszusprechen. Und das gibt auch der Trailer schon vor und tatsächlich, finde ich, habe ich da auch einige Inhaltsangaben gefunden, die da jetzt schon voll spoilern, was sie sich dann wünscht, weil wir kommen an den Punkt, wo sie einen Wunsch ausspricht. Und das ist dann aber eben ein Wunsch, der überraschend kommt.
Okay.
Und dann wird eben im letzten Drittel noch, also sind die endlich aus diesem Hotel raus, oder was heißt endlich? Ich finde das, was im Hotel sich abspielt, super. Nur dann gibt es eben noch einen letzten Akt, der woanders spielt, wo die Geschichte halt noch weitergeht. Und da macht er in meinen Augen wieder ein bisschen was kaputt. Also beziehungsweise das wird leider für meinen Geschmack dann so schnell abgefrühstückt. Mhm. Weil gefühlt arbeitest du ja die ganze Zeit drauf hin und dann ist aber eben das, was danach kommt, für mich war nicht so wahnsinnig befriedigend, fand ich ein bisschen schade, weil bis dahin, okay. Ich fand den super.
Bis dann fand sie super?
Ja, tatsächlich.
Wie lange geht, also an welcher Stelle des Films passiert das, dass das so kippt?
Letztes Drittel, meinte ich ja.
Aber von, also wie lange geht der Film insgesamt?
Eine Stunde 48.
Okay, ist auch nicht allzu lang.
Nee, und das hat mich nämlich auch überrascht, weil der wirklich dialoglastig ist, mhm. Ist der nicht weil, sondern obwohl er sehr dialoglastig ist, ist der verflucht kurzweilig.
Okay.
Also irgendwie scheint er das richtig zu machen, zumindest für meinen Geschmack, mit dem Pacing, dass der dann diese Flashback-Momente hat. Aber ne, also spielt wirklich viel im Flashback, weil du eben seine komplette Geschichte aufdröselst. Mhm. Deswegen also ist er auch sehr viel präsenter als sie.
Wer ist denn hier, was glaubst du denn, wer hier so Zielpublikum ist? So welche Art von Leuten, die welche Filme gucken?
Ja, ist natürlich mit dieser Kombination aus Fantasy und Romance wahrscheinlich gar nicht so einfach, ne? Mhm. Ich glaube, es ist schon Fantasy für Erwachsene, weil eben dieses Liebesthema schon auch einen großen Raum einnimmt. Nee, ja. Eben. Also vor allem nicht auf dem Level. Mhm. Weißt du, weil es, ja, da will ich jetzt nicht zu viel zu sagen, weil es was spoilern
will. Ja, es ist wahrscheinlich kein Splash, wo du auch eine Liebesgeschichte hast, die sich Kinder angucken können, sondern nee, weißt du, was ich meine?
Nee, eben. Mhm. Und ja, und sein Werdegang ist schon auch irgendwie cool inszeniert und tatsächlich einigermaßen spannend. Mhm. Und wie er das spielt, ja, das ist wahrscheinlich Geschmackssache, aber für mich hat's gepasst. Also okay. Wie gesagt, ich fand den über weite Strecken echt super. Und dann hat das Ende da schon nochmal so ein kleiner Dämpfer, aber das ist trotzdem ein geiler Film. Also der ist schön. Also wirklich, ich fand, weil ich auch im Vorfeld so ein bisschen kontroversen Kram gehört habe und irgendwie wusste, dass der bei manchen Leuten so gar nicht gut ankam, war ich so ein bisschen, hatte ich Vorbehalte und aber die ganze Zeit währenddessen dachte ich, nee, ist ein schöner Film. Mhm. Kann man sich wirklich gut angucken. Also verstehe nicht, warum da Leute so abgefuckt sind. Also der macht natürlich auch so ein bisschen philosophische Themen auf, wobei ich glaube eben schon dieses Liebesthema ist das, was schon noch drüber steht. Dann hast du natürlich diese Zahl 3 kehrt natürlich an allen Ecken und Enden wieder, weil natürlich auch dieses 3 Wünsche das zentrale Thema ist, aber sie ist dann halt auch im Hotelzimmer 333 und solche Sachen, ne? Also das kehrt wieder und was wollte ich dazu noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Ach so, er erzählt auch 3 Geschichten, ne, aus seiner Vergangenheit.
Ah ja, okay.
Sowas zum Beispiel, ja. Ja, was, ach so, ich habe gar nicht erzählt, wie Tilda Swintons Figur heißt. Alethea. Und da dachte ich mir schon beim Gucken, okay, klingt sehr griechisch. Ist auch witzig, im ersten Moment spricht sie mit ihm auch altgriechisch. Mhm. habe ich aber nachgeguckt. Alethea war die griechische Göttin der Wahrheit.
Die Göttin der Wahrheit, interessant.
Was natürlich für den Story-Kontext hier schon auch nochmal ziemlich cool ist.
Mhm. Und dass man nicht eine Metabotschaft ist.
Ja. Ja, ist ein Märchen. Kann man nicht anders sagen. Hat 60 Millionen gekostet, was ich auch echt ein Brett finde, weil du hast hier im Grunde Tilda Swinton, Idris Elba als A-Lister und dann überwiegend unbekannte Leute.
Okay.
Die haben ein paar türkische Leute besetzt. Die wollten auch ursprünglich in Istanbul drehen. Jetzt war halt pandemiebedingt, ging das alles nicht so, dass sie das Ding komplett in Australien gedreht haben.
An der Heimat von George Miller.
Ja, eben. Dann natürlich auch mit Förderung und Co. Aber ich find's halt krass, weil 60 Millionen ist schon ordentlich, ey. Und du hast hier halt wirklich, also keine nicht so bekannte Leute wie die beiden hier. Mhm. Und nicht mal Großleute, die mir irgendwie was sagen. Also, das ist schon krass. Also, das ist wahrscheinlich das meiste hier für CGI draufgegangen, denke ich mal.
Abgefahren. Aus ja, Indien wahrscheinlich dann die CGI wieder.
Ja, weil du hast natürlich in den ganzen Flashbacks, die sind natürlich voll mit CGI, ist ja klar. Und der Djinn selbst ist ja auch fast komplett CGI.
Also, hat dir Idris Elba Djinn besser gefallen als Will Smith?
Ich konnte mit Will Smith ja erstaunlich gut leben. Ich finde, er hat das tatsächlich so ein bisschen zu seinem eigenen gemacht. Das ging.
Naja, ich fand's auch okay. Bin da kein Hater von seiner Darstellung. Aber es ist halt natürlich ein wesentlich harmloserer Film.
Ja, und er spielt das schon sehr stoisch durch, was aber ein bisschen dazu passt, wie er die Figur angelegt hat oder wie die halt erzählt wird. Mhm. Ja, ich meine, der Typ ist 3000 Jahre alt. Ne? Deswegen also auch der Titel. Es beschreibt so ein bisschen seine Geschichte.
Mhm, verstehe.
Beziehungsweise das, was sie draus macht.
Und wieder eine 3 drin.
Naja,
3000. Mhm. So. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das meins ist. Schwierig. Also, zeigt mich jetzt auch nicht allzu sehr.
Mhm. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du wahnsinnig viel Spaß mit dem Film hast.
Tilda Swinton war für dich wahrscheinlich ein Argument. Da bist du ja ein Riesenfan von ihr und guckst ja natürlich auch eine Menge an, was sie macht.
Ja, alle Beteiligten eigentlich hier, von denen ich wusste. Also sowohl Regie als auch eben auch die beiden Hauptrollen.
Naja, ja, die Romanze mit Idris Elba und Kate Winslet hast du dir nicht angeguckt, die ich hier gebracht habe. Ja. Wo die dann so in den Bergen abstürzen. Und dann auf sich alleine gestellt sind, zwischen Wölfen.
Ja.
So ein Fan von Idris Elba warst du dann doch nicht.
Naja, man kann ja nicht von jedem Schauspieler, den man mag, alles gesehen haben. Das wäre eigentlich ganz geil. Ja, dann hau ich mal die Zahlen raus, ne? Weil der läuft noch im Kino, hat bisher nicht wirklich gut performt, weil die von diesen 60 Millionen sind aktuell gerade mal 17,5 reingekommen, weltweit. Das ist nicht so doll. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das im Kino noch viel mehr wird, dann vielleicht irgendwie mit in der weiteren Verwertung. Schauen wir mal.
Mhm.
So, die Zahlen sehen folgendermaßen aus. 6,8 auf IMDb, Metascore ist bei 60. Rotten Tomatoes 6,5 von der Kritik und vom Publikum 3,9. Und auf Letterboxd ist er bei einer 3,4.
Tja, jetzt weiß ich nicht, ob das Ende ein bisschen was abgewertet hat bei dir, aber ich tippe auf eine 7,5.
Das ist richtig.
Ist richtig?
7,5 ist richtig. Ich war erst noch bei 8, aber dann dachte ich so, nee, irgendwie das Ende war dann doch mir so einen kleinen Dämpfer verpasst.
Ja, das war dann meine Tendenz tatsächlich auch zwischen 7,5 und 8. Dann dachte ich so, okay, wenn das letzte Drittel so ein bisschen abgeschmiert hat, dann wird das Abzug in der B-Note geben.
Ja.
Cool.
Wunderbar. Dann haben wir das für heute, oder?
Möchtest du meinen Gin-Witz hören?
Stimmt, du wolltest noch einen Witz erzählen.
Du hast natürlich elegant übergeleitet jetzt zur Verabschiedung. Ich muss ihn nicht erzählen.
Doch, bitte.
Bitte.
Ja, hey, hau raus. Also wenn jetzt willst du schon mal einen Witz erzählen und dann, also wenn du es so ankündigst.
Kommt selten genug vor. Ja, der hat gerade gut gepasst, pass auf.
Okay.
Eine Kreuzfahrt, Schiff geht unter. Schiffsunglück und drei Passagiere dieses Kreuzfahrtschiffes retten sich auf so eine einsame Insel, bevor das Schiff untergeht.
Mhm.
Da ist ein Engländer, ein Franzose und ein Deutscher. Und die retten sich auf diese Insel und das ist zwar eine große Insel, aber das hat weit und breit keine Zivilisation. Das ist so Castaway-mäßig, die essen im Dschungel da und sind monatelang auf dieser Insel verschollen. Nichts passiert, keine Rettung in Sicht. Eines Tages laufen die so am Strand lang und sehen da so eine Flasche halt so halb vergraben im Sand.
Mhm.
Und alle drei greifen zu dieser Flasche, holen diese Flasche irgendwie hervor, zerren so ein bisschen an der Flasche, um zu gucken, was das ist. Und plopp, kommt ein Gin aus der Flasche. Und sagt so, ja, ich war hier begraben so, durch das Reiben an der Flasche habt ihr mich befreit. Jeder von euch hat einen Wunsch frei.
Mhm.
Ihr könnt euch wünschen, was ihr wollt. Da sagt der Engländer als erstes, ich hatte meine Gaststätte in Großbritannien und so hin und her und ich war da sehr glücklich, hatte eine wunderschöne Frau und so, ich möchte zurück in England in meiner Gaststätte sein, in meinem Pub und möchte wieder mein Leben leben. Plopp. Der Engländer war weg, war in seiner Gaststätte, führt sein Leben.
Mhm.
Jetzt fragt er den Franzosen so, Franzose, was hast du für einen Wunsch? Er sagt, oh, ich war Taxifahrer in Paris und hatte Spaß mit meinem Auto und ich liebe meine Stadt. Ich möchte wieder zurück in meine Stadt, in meine Taxisitze und mein Leben leben. Okay. Plopp.
Ich weiß, was der Dritte sagt.
Der Franzose war weg. Du weißt, was der Dritte sagt?
Mhm.
Kann nicht sein, dass du diesen Witz jetzt voraussagst.
Warum nicht?
Weil der super schwer zu durchschauen ist. Der Deutsche... Arbeitsloser Assi.
Ich würde fast wetten, aber ja.
Schreib es auf.
Mhm.
Der deutsche arbeitslose Assi hat zu Hause nichts, keine Ahnung, gar nichts so irgendwie, es zieht ihn gar nichts. Er sagt zu dem Gin so, ja, also eigentlich finde ich es hier ganz cool. Die Sonne scheint, Wetter ist geil, weißt du, wir haben ja genug zu essen im Dschungel und so. Aber alleine ist es halt ein bisschen öde so hier. Ist halt langweilig. Deswegen wünsche ich mir meine beiden Kumpels wieder zurück. Und plopp, plopp.
Hier, ich habe nur Freunde aufgeschrieben.
Richtig. Und der Franzose und der Engländer sind wieder zurück auf der Insel.
Soll ich dir was sagen?
Jetzt kommt's.
Dieser Witz wird in dem Film erzählt.
Was?
Ja.
Wirklich? Die erzählt diesen Witz?
Tilda Swinton erzählt ihm den Witz. Da ist es allerdings ein Rettungsboot.
Ah ja?
Aber ansonsten ziemlich ähnlich das, ja. Die holt nicht ganz so weit aus wie du, aber... Im Kern ist es das Gleiche.
Immer am Kritisieren, der Lee, ja?
Das war keine entweder Kritik.
Entweder ist es die Bildregie von Second Jan oder es ist mein zu weites Ausholen bei dem Witz.
So ein Quatsch. Nee,
wir
aber
dringend Coaching alle.
Digga, wenn ich halt bei der Hälfte des Witzes schon weiß, wie er ausgeht, ist das wie mit einem Film.
Ja, Moment, jetzt hast du ja selber gerade erzählt, dass du weißt, wie er ausgeht, weil du ihn gerade gesehen hast.
Nein, das ist nun wirklich ein alter Witz.
Nee, also anders, also wenn du diesen Film nicht gesehen hättest, hättest du niemals gewusst.
Der 3000 Jahre alte Jin kannte den schon, Alter, als sie ihm dem erzählt. Jetzt erzähl mir nicht, dass das kein neuer Witz ist. Also bitte, das ist ein uralter Witz.
Ein uralter Witz, ich bitte dich, ja. Ich komme mit uralten Witzen um die Ecke.
Hey, that was a joke.
Immerhin.
Whoa, I've never seen that before.
Du bist ein uralter Witz.
Selber.
Ja. Der hat dann gut gepasst, wurde meinte so Gin und wunschfrei.
Ja,
und
ja total. Und ja, ist insofern passend, weil, wie gesagt, hast jetzt quasi den Film zitiert. Ja,
den erzähle ich auch schon 30 Jahren. Insofern ist es natürlich ein alter Witz.
Siehste?
Klar.
Ja, aber nee, ist geil, weil, wie gesagt, findet in dem Film statt. Sehr schön.
Cool. Ja, muss man gucken, ob ich mir den angucke. Aber du natürlich heute mit deinen beiden Projekten sehr aktuell unterwegs. Beide aus dem Jahr 2022, insofern. Direkt am Puls der Zeit, Deli, diesmal.
Ja.
Muss auch mal sein.
Mhm. New Shit und so.
New Shit, ja.
So, aber durch deine unglaublich verschwenderische 10 für American Hustle.
Muss auch mal sein.
Hast du heute einen Sieg eingefahren. Ich hatte eine Nullrunde geplant, war auch gut auf Kurs.
Geplant.
Und dann kamst du, ey, mit American Hustle, Alter. Da habe ich minus einen bei rausgeholt und du bringst es insgesamt auf 0,5.
Oh, okay, dann geht's an mich.
Ja.
Ja gut, kleine Genugtuung für deine Hochstaplerei in der letzten Supporter-Episode, wo du einfach mal um 4 Punkte dein Film hochgewertet hast im Laufe der Rezension.
Ja, Alter, einen halben, du Keck.
Ja. Gefühlte 4.
Mhm.
Aber gut. Alright. So ist das manchmal. Gut, heute Sieg an mich und wir sind über 2 Stunden, also herzlichen Glückwunsch an alle, die hier richtig getippt haben. Es sind ja auch ein paar sehr professionelle Tipper unterwegs offensichtlich, weil Atombomb hat eine Viererrunde hingelegt, Dennis hat jetzt aktuell eine Viererrunde hingelegt und hat alle 4 Tipps richtig abgegeben.
Geil.
Also für die letzte Supporter-Episode, also gut dabei, weil im letzten Monat, da hatten wir keine einzige Viererrunde und jetzt haben wir hier gleich 2 Kandidaten, die hier gut vorlegen in den ersten 10 Tagen.
Sehr schön.
Ja, kleines Foreshadowing auf die nächste Episode. Wir haben Kollege Jan zu Gast, weil wenn wir Hoffi hier ranholen, ja, mit dem neulich aufgenommen haben, dann holen wir natürlich die anderen beiden Kumpels auch nochmal ran hier von Jaje Filme.
Mhm.
Diesmal einzeln und in der nächsten Episode reden wir mit unserem Kumpel Jan über Blade Runner 2049.
Yay.
Yes. Get to the chopper! Genau der. Blade Runner 2049 mit Schwarzenegger.
Mhm.
Da freuen wir uns sehr drauf. Das ist dann auch, haben wir wieder nach American Hustle, einen Film, den ich im Kino das eine Mal gesehen habe und danach nie wieder. Insofern, und jetzt die Zweitsichtung zu Hause.
Ja, ist für mich ganz praktisch.
Hast du den eigentlich, du hast ja gesagt, dass du den noch nicht mal gesehen hast vor ein paar Monaten. Hast du den im Kino auch damals gesehen oder im Kino verpasst?
Ich habe mir den vor ein paar Monaten das erste Mal angeguckt und jetzt gleich nochmal, geil.
Abgefahren.
Da habe ich halt dieses Jahr original 5-mal Blade Runner gesehen.
Hast du da den Kommentar schon mit einbezogen? Du hast ihn ja nochmal angeguckt mit Audio-Kommentar?
Nee, stimmt. Dann sind es sogar 6-mal.
Dann wären es sogar 6, wenn du das noch mitzählst.
Alter. Ja.
Fleißig. In der Zeit hättest du noch 7 andere Filme gucken können.
Das war ja nicht geplant, Alter. Ich hatte ja Blade Runner geguckt, um den irgendwann zu bringen. Und dann kam es als Auftragsfilm und so. Ja.
Ja, so ist das manchmal. Ja, aber wir freuen uns drauf. Dann besprechen wir den beim nächsten Mal und bringen auch selber auch wieder den einen oder anderen Film oder die eine oder andere Serie mit, also seid darauf gespannt.
Yes.
Das dann am Freitag.
Wunderbar, dann bedanken wir uns noch bei allen, die uns supporten.
Mhm.
Sehr cool von euch. Ihr könnt weiterhin irgendwie liken, kommentieren, sonst was. Feedback ist immer herzlich willkommen.
Absolut.
Und für die ganz Gierigen gibt es auch Merch.
Total gerne, dann dürft ihr die Bewegtbanausen auf der Brust tragen.
Yes.
Mit Stolz.
Ja, nur so.
Ja.
Alles andere kommt nicht in Frage.
So sieht's aus. So, sind wir raus wie ein Dixie-Klo oder was?
Also wirklich. Manchmal ist es auch einfach besser, nichts mehr zu sagen.
Okay, ich drück die Outro.
Bewegt Bild-Banausen.